Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Geekery in den Nerdy Talk. Wir haben als Gast heute den André Lux und ich muss es gleich ein bisschen im Vorhinein schon erwähnen, weil wir tatsächlich direkt ins Gespräch einsteigen und die komplette Begrüßung kommt ein bisschen später. Und auch unser Gewinnspiel. Wir haben nämlich ein Gewinnspiel am Start in Zusammenarbeit, Coop, wie man es so schön nennt, mit dem CrossCult Verlag verlosen wir 2 Exemplare des Barbaculor Comics. Dafür müsst ihr eine Gewinnspielfrage beantworten und zwar: Über welches Bier, über welche Biersorte, Marke singt die Gruppe JBO aus Erlangen? JBO. Wir reden drüber nochmal später, aber wirklich auch erst später. Und wenn ihr das wisst, dann schreibt bitte an info@geekery.tv die Biermarke und mit ein bisschen Glück kommt vielleicht noch zu Weihnachten ein Barbaculor Sammelband zu euch nach Hause. Okay, das wäre es jetzt von meiner Seite aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast und ja, bye bye.
Sehr gut. Ich hoffe, deinem Hund geht's gut und es war nichts Schlimmes.
Er ist tatsächlich krank.
Oh, shit.
Er hat einen Infekt und er hat was am Darm und er hat Halsschmerzen. Und ich muss mal schauen, also ich habe ihn hier im Blick und ich werde auch gleich wieder, wenn wir hier fertig sind, direkt mit ihm rausgehen.
Oh je, was ist das für ein Hund?
Weil er hat auch Durchfall. Oh, also die letzten paar Nächte hat er ziemlich viel Durchfall gehabt.
Das ist nicht gut.
Aber ich habe jetzt hier, ich war ja beim Tierarzt.
Okay.
Und da habe ich hier eine ganze Tüte voller toller Medikamente und die kriegt er gleich auch alle.
Oh mein Gott. Was ist das für ein Hund?
Das ist ein Mischlingshund, ein Kokoni-Mischling. Kokoni ist die Rasse, die da hauptsächlich drin ist. Den Rest kennt man nicht. Ich glaube, so ein bisschen Spitz und sowas ist drin.
Ah, okay.
Der kommt aus Griechenland, der ist von der Straße.
Oh, okay.
Okay, schön. Cool. Also eher so ein Straßenhund. Wow, Alter, ich bin einfach mal ruhig. Kommt von der Straße, ja, dann ist es eher ein Straßenhund. Richtig, Flo?
Dann eher, er tendiert dazu.
Okay. Ich wollte eigentlich sagen, es ist eher was Glenners, also eher ein glännerer Hund, oder? Nicht so.
Okay. Warte, ich zeige ihn dir.
Ja, zeig mal.
Da liegt er
und schläft. Flauschig, sieht aus wie ein Teppich.
Ja, der sieht aus wie so ein kleiner Golden Retriever, den man nicht geschoren hat.
Okay, alles klar. Sehr wir gut. haben mal eine Bulldogge gehabt, die war auch ein größer.
Ja.
Ihr habt jetzt Katzen.
Gell? Eine noch, ja.
Wir hatten, also um da auszuholen, wir hatten ein beschissenes Jahr 2018. In dem Jahr sind uns beide Katzen gestorben und der Hund. Um gleich mal die Stimmung zu senken.
Alle innerhalb von einem Monat.
Genau, gleich mal die Stimmung senken. Da sind uns alle Tiere weggestorben. Mhm. Und das war furchtbar. Das war so der Vorläufer von 2020.
Mhm. Oh Gott. Ja, das ging total schrecklich.
Es war schrecklich.
Jetzt habt ihr noch eine.
Jetzt haben wir wieder eine geholt. Wieder eine. Letztes Jahr. Und mit dem haben wir auch schon ein Drama hinter uns. Der hatte ein gebrochenes Bein, 2-mal.
Gelenk, Luxation, Sprunggelenk, komplett durch.
Es ist furchtbar.
Und
wie ist das
der
passiert?
Draußen.
Freigänger, wir wissen es nicht.
Draußen irgendwie. Und also wir haben Gott sei Dank eine OP-Schutzversicherung, weil wir sind jetzt insgesamt schon, das geht jetzt seit Mai, bei 4.500 Euro Tierarztkosten. Der hat 6 OPs gehabt in der Zeit. Also da ist als erstes ist so ein Fixateur reinkommen, weißt du, so, wo von außen so Stäbe reinkommen ins Gelenk. Dann, also das kam rein, dann kam das wieder raus und dann haben sie gesagt, ja, nach 9 Wochen jetzt darf er wieder raus. Dann ist er raus, am ersten Tag gleich wieder heimkommen, wieder durchbohren. Dann hat er Metallblatte reingekriegt. Und dann waren die halt so schlau und haben die Naht vom Bein direkt über die Platte gemacht. Und da ist ja sonst nichts. Ja? Da ist nur ganz dünne Haut und dann ist das immer aufgerissen und er hat jetzt monatelang offenes Bein gehabt. Dann haben sie ihn wieder zugenäht, haben Entlastungsschnitte gemacht an der Seite, pipapo. Und es ist einfach nicht zu, das ist immer wieder aufgerissen und die Ärztin hat am Ende gesagt, sie weiß schon gar nicht mehr, was sie da nähen soll, da ist gar nichts mehr da halt, ne. Und da wollte sie mich halt wieder in die Tierklinik schicken und die haben gesagt, ja, die Platte kann aber nicht raus, die kann frühestens nach einem halben Jahr raus. Und dann war mir das zu blöd und dann bin ich zum anderen Arzt, den hat mir der Züchter von unserem Hund damals immer empfohlen und der hat mehr oder weniger die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, die Platte muss raus, der Knochen ist schon entzündet, da ist alles entzündet, hat die Platte rausgemacht, hat das zusammengenäht und hat ohne Verband das Ganze verheilen lassen.
Offen
verheilen lassen und jetzt ist zu dicht
ist gut.
Und ist Ja, also gut, jetzt hat er mehr oder weniger so Reha. Also wir müssen jetzt jeden Tag mit ihm Physio machen, das Bein so bewegen, damit er es wieder einsetzt halt, weil er setzt es überhaupt nicht ein oder selten halt, ne? Und die Muskulatur muss ich halt erst wieder bilden und so, ne? Aber jetzt sieht es ganz gut aus, also.
Ja, voll krass. Also ich versuche das alles irgendwie immer so positiv zu sehen. Ich bin auch sehr sensibel, ja, was so Haustiere und sowas angeht. Ja. Also wir hatten auch viele, viele Hamster hier, die auch alle gestorben sind, so in den letzten 5, 6 Jahren. Und es war immer total schlimm, auch für mich, das zu verarbeiten und so. Ja. Obwohl es nur in Anführungszeichen ein Hamster ist, aber ein Tier ist ein Tier, ein Lebewesen. Ja, und mit dem Hund ist es jetzt halt auch so, ich versuche es dann irgendwie so positiv zu sehen und denke mir, okay, es gehört halt auch irgendwie dazu, es lässt sich nicht vermeiden. Und dann mache ich mit dem halt auch so Faxen. Also wir sind dann, der ist auch, der wird erst 2 am 25. in diesem Monat. Und wir haben den noch gar nicht so lange. Und das war jetzt das allererste Mal, dass ich mit dem so richtig zum Tierarzt musste. Also mit so einem Befund auch und sowas. Ach, und ich versuche das irgendwie so gemeinsam mit ihm dann auch so zu erleben. Und dann sitze ich auch mit ihm so im Wartezimmer und dann mache ich da so meine Faxen und mache mich über die anderen Hunde lustig und so. Und er macht dann so ein bisschen mit, weil der ist ein super fröhlicher Hund. Und deswegen war das jetzt auch schwierig, das überhaupt zu erkennen, dass es ihm scheiße geht, weil eigentlich zeigt er das nicht. Ja, der hat immer Bock, der ist total nett, der geht auf alle zu, der ist total kontaktfreudig, der macht auch keinen Quatsch, der bellt auch nicht. Und das Einzige, was halt war halt dieser Durchfall dauerhaft. Und da guckt er einen dann auch immer so ganz schlimm an, wenn wir dann Gassi gehen und dann hockt er so da und hat so Durchfall und guckt einen so an, so, ich weiß auch nicht, was los ist. Sorry, Alter. Und,
oh Gott.
Oh, Scheiße.
Da bin ich dann aber auch so, dass ich das dann locker nehme und sage, chill mal, relax, jetzt gehen wir erstmal hier zur Ärztin und dann gucken wir uns das an. Und das einzige Mal, wo es mir heute richtig scheiße ging, war, wo er die Spritze mit dem Antibiotikum gekriegt hat von der Ärztin. Und da hat er mich auch angeguckt, ey, so von wegen, warum tust du das?
Ja.
Was
ich kenne das.
Was hab ich dir getan?
Ich bin so lieb zu dir. Ich schläg dich immer ab. Hier, wir kuscheln immer so viel. Was soll das jetzt eigentlich? Und da hat mir das echt leid getan.
Aber die verzeihen das ganz schnell. Ja. Also der Buber, jetzt unser Katz, der hat jetzt auch schon einiges mitgemacht und auch mit Spritzen und allem. Ja. Und ich denke immer, er ist beleidigt oder so, aber wenn wir dann daheim sind, dann kommt er wieder. Die leben im Moment halt, ne? Nächsten Moment ist wieder gut, ist wieder vergessen, das ist schon.
Manche Sachen merken sie sich aber
auch. Total. Also ich glaube auch, dass er sich das merkt und dass es an irgendeiner anderen Stelle wieder rauskommt, aber dann auch völlig zurecht. Nee. Das darf er dann auch machen. Und wo wir dann jetzt gerade auch noch im Auto saßen, da habe ich ihn dann auch noch voll getextet und so. Ich schwätze dann auch so mit dem, also das könnte man eigentlich auch direkt eine Podcast-Folge draus machen. und
ich
habe es ihm dann erklärt. Ich bin ja Pädagoge, weißt du? Ich bin ja auch für Transparenz und so.
Okay.
Sehr schön.
Was gibt es da bei euch? Gibt es da Gutzler?
Nee, das ist immer noch mal Butterbrezel. Ich mache keine Gutzler.
Ach so.
Aber meine Mama, die sagt jedes Jahr, dieses Jahr mache ich keine Gutzler. Und dann hat sie wieder drei solche Dosen voll und hat sie gesagt, ja, ich habe bloß ein paar Vanillegipfel gemacht und ein paar Butter-Ess und ein paar, was macht sie immer,
Makrone oder so. Keine Ahnung, Makrone,
Aber die macht sie jedes Jahr. Butter-Ess.
Und die sind wahrscheinlich auch voll geil.
Ja, leider geil. Leider noch 5 Kilo mehr fürs Doppelkind.
Ganz schlimm, ja. Ganz schlimm.
Ja, so ist das, gell? Ja. Das ist bei mir daheim aber auch so. Bei uns rotieren so die Gutzler, also die Variationen der Gutzler jedes Jahr. Also es gibt so ein Jahr gibt es hauptsächlich Schokokrossis, das nächste Jahr gibt es dann auch eher so Vanillezeug. Ich weiß nicht, Nadine, du kommst ja auch aus der Region der Wieberler.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob es die bei euch dann auch gibt an Weihnachten.
Aber die gibt's,
oder das ganze Jahr durch?
Eigentlich gar nicht so. Also jetzt ich weiß nicht, ob das in Backnang ist. Also ich habe die vielleicht so 2-3 Mal in meinem Leben Bibele gekauft. Also die gibt's ja dann immer nur beim Bäcker oder so, ja. Aber das war jetzt bei uns nicht so. Ich mag die voll, die sind voll geil, aber war jetzt bei uns nicht so, dass wir das jetzt ständig hatten oder so. Aber das ist gut. Kennst du das gar nicht?
Kenn ich gar nicht.
Das sind so kleine Dinger, das sind 2 so Tropfen aus so Teig, so süßem.
Ja, wie halt Plätzle sind, aus Teig.
Ja, aber sie sind so ganz klein.
Ja, ganz klein sind die.
Größe. Zwei so, also sieht dann aus wie 2 kleine Möpse halt.
Okay.
So.
Und da stopfst du dir auf jeden Fall mehr als 2, sogar mehr als 3. rein.
Tüten
gleichzeitig in den Mund.
Genau.
Oh, shit.
Alles nein.
Oh, shit.
Ja.
Ja, bei uns in Franken ist ja eher so die Lebkuchen-Region. Also wir haben ja. Sind ja Nürnberg. Nürnberg, klar, ne? Lebkuchen. Also ja. Das ist bei uns so sehr verbreitet. Und dann halt schon auch Spitzbuben und...
Was sind denn Spitzbuben?
Spitzbuben sind Plätzchen, die ich jetzt nicht weiter erklären kann, weil ich, glaube ich, gerade Angst habe, ich komme durcheinander. Das sind, glaube ich, diese Dinge, wo in der Mitte so Marmelade sind. Das sind bei uns das sind Spitzbuben.
Okay. Ah, okay.
Also kann auch sein, dass er mir jetzt gerade täuscht und ich jetzt geflamed wäre dann im Internet.
Oh oh.
Ja, ist auch wurscht.
Das wäre ja völlig in Ordnung, wenn das passiert. Das bedeutet, dass es jemand hört. Das musst du immer
sagen. Das kommt da dazu, genau.
Und dass jemand sich dann auch das als so wichtig erachtet, dir das mitzuteilen, dass er jetzt recht hat. Das ist
jetzt wieder ASMR hin. Oh ja. Tee eingießen. Tee, ASMR.
Oh ja, mach das mal. Tee ist gut. Ich bin auch großer Tee-Fan. Eigentlich, ich finde es ja echt schade, dass die, ich finde schade, dass vieles nicht stattgefunden hat dieses Jahr, aber besonders schade finde ich, dass der Comic-Salon nicht stattgefunden hat, weil ich schon immer versuche, mindestens einmal im Jahr irgendwie in eure Gegend zu kommen, also nach Franken, weil ich dort gerade kulinarisch viele Dinge habe, die ich übers Jahr hin so vermisst und die es einfach nur bei euch gibt. Und zwar zum Beispiel der Tobi von Krieg und Freitag, der war bei irgendeiner Ersatzveranstaltung vom Comic-Salon und dem habe ich direkt geschrieben, probier jedes Bier, das du siehst. So, also wenn du in Franken bist und damit meine ich nicht Bayern, sondern ich meine speziell Franken. Probier jedes Bier, weil jedes Bier dort ist geil. Und dann hat er mir auch zigtausend Fotos geschickt und ich kannte keine Marke davon. Das ist ja dann immer, das heißt ja dann meistens wie irgendein Ort. Und dann habe ich auch gemeint, und jetzt
in Karlsburg.
Was habt ihr?
Wir haben Karlsburg. Wir haben Karlsburger Bier, das ist also eine wirklich sehr, sehr kleine Brauerei. Dann haben wir gleich nebenan das Ammerndorfer, also Ammerndorfer Bier, dann haben wir Zorndorfer. Das sind alles die nächsten Ortschaften, die auch tatsächlich größere Brauereien haben, die also auch gut produzieren.
Ja, aber das und jede Brauerei hat dann auch noch, einer bei sich im Keller daheim.
Und jede Brauerei hat dann auch noch fünf verschiedene Sorten halt, ne? Weil mit einer reicht's ja nicht. Du brauchst ja dann auch noch fünf verschiedene Sorten vom Bier. Ja, und dann halt kommen wir in die Fürth, Nürnberg, aber das sind halt dann schon, ich sag dann immer so gehässig, sage dann immer die Touri-Biere, weil dann gibt's Tucher und Patrizier und sowas, die jeder trinkt. Kennt.
Naja, du musst ja, es gibt ja bei uns, du warst ja dann bestimmt schon mal im Landbierparadies, oder?
Nee.
Nett?
Oh,
nee. Ja, in Nürnberg gibt es 2 oder 3 Landbierparadiese. Ja. Das sind halt so, da kriegst du halt so fränkisches Essen, gut bürgerlich und im Sommer ist halt Biergarten und die haben halt immer so, sage ich mal, so Independent-Biere von irgendwelchen Brauereien in der fränkischen Schweiz oder hier in der Gegend, wo man halt jetzt nicht so kennt. Ja. Und da haben die halt immer verschiedene und die kannst du dann da probieren und dann
kaufen. Das ist ja, wir haben ja in Franken beziehungsweise in der fränkischen Schweiz, wir haben ja die höchste Brauereidichte in Bayern. Das sind ja, glaube ich,
Deutschland.
Oder von Deutschland halt, ja klar. Ich meine, gibt's
von der ganzen Welt.
Gibt's nach Bayern überhaupt noch Bier in Deutschland halt? Das ist also alles kein Bier mehr. So, jetzt kommt wieder Shitstorm.
Das wäre ja, das kommt
alles schon mit rein, im Podcast. Wir haben noch keine Begrüßung.
Wir haben noch keine Begrüßung.
Das muss alles schon mit rein.
Ja, das kommt alles schon mit rein. Ja, das stimmt. Wir haben überhaupt, wir reden als Dating-Menschen seit Jahrzehnten kennen.
Ja, das ist doch schön, das ist doch das Beste. Also man muss ja auch nicht immer alle Hörerinnen und Hörer direkt am Anfang abholen. Die können ja mit uns hier reinfaden.
Ja, richtig. Genau. Wo waren wir jetzt stehen
geblieben? Brauereidichte.
Brauereidichte.
Du wolltest bestimmt vom Brauerei-Wanderweg erzählen.
Und da gibt es einen Brauerei-Wanderweg, den kannst du machen in der fränkischen Schweiz. Und dann besuchst du während dieser Wanderung, die auf 12 Kilometer ausgelegt ist, 6 oder 7 Brauereien.
Oder am Ende so.
Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon jemals einer geschafft hat halt.
Es ist echt witzig. Ich hatte letztens ein Gespräch mit meinem guten Freund Jean-Paul Brühm und der hat mir genau von dieser Geschichte erzählt. Weil wir es nämlich von Bier hatten und weil wir nämlich irgendwie das Thema hatten, was vermisst man gerade so auch. Also ich bin einfach gerne unterwegs. Ich bin ja schon lange irgendwie als Künstler unterwegs. Früher mit der Musik, jetzt halt eben mit dem ganzen Cartoon-Scheiß. Und das hat mir dieses Jahr so am meisten gefehlt. Und wenn ich zum Beispiel diese 2 Möglichkeiten nicht hatte, um irgendwie Leute zu sehen außerhalb von Baden-Württemberg, habe ich es halt auf den Fußball geschoben. Und da bin ich halt zum Auswärtsspiel vom VfB. Weil gerade in der Zweitligasaison ist es halt super, weil sie es halt komplett über die ganze Republik irgendwie verteilt. Und da habe ich auch immer zum Beispiel versucht, in eure Region zu kommen. Das habe ich leider noch nicht geschafft, obwohl es ja sehr nah dran ist. Also ich wäre zum Beispiel gerne mal nach Nürnberg zum Spiel gegangen.
Okay.
aber ja, das sind so Geschichten. Und da sind wir nämlich auf dieses Thema mit dieser Brauereigeschichte gekommen und mit diesem fränkischen Bier. Und da habe ich es dann auch wieder betont, dass ich gesagt habe, immer wenn ich da bin, immer wenn ich in dieser Region bin, dann muss ich auf jeden Fall mehrere Biere ausprobieren. Und natürlich auch diese Touri-Biere, wie du sagst, also. Zeug, das man einfach überregional kennt, dank der Band JBO.
Ah ja, ja, Erlangen. Da sind wir jetzt wieder bei Erlangen und da wären wir wieder beim Comic-Salon, den wir dieses Jahr das erste Mal besuchen wollten. Denn überhaupt ist es eigentlich ist es auch irrsinnig witzig, halt, dass wir als so, ich sag mal, Hashtag Comic-YouTuber, dass wir noch nie auf dem Comic-Salon in Erlangen waren, obwohl es direkte Nachbarschaft ist. Ich meine, Erlangen sind sind 10 Kilometer oder so, ne? Also das ist echt der Katzensprung für uns, ne? Und dieses Jahr wollten wir tatsächlich das erste Mal hingehen und ja, danke für nichts.
Ja, das war immer am selben Wochenende wie die Burg Rabenstein und wir haben da immer den Bogenschießstand auf dem Mittelaltermarkt gemacht bei Burg Rabenstein. Seit 8 Jahren oder so.
10 Jahre.
Und es war halt immer am selben Wochenende wieder Comic-Salon
gewesen. Und jetzt konnten wir nie auf diesen Comic-Salon gehen, weil wir halt immer wieder auf diesem Mittelaltermarkt auf der Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz diesen Bogenschießstand gemacht haben. Dann haben wir letztes Jahr gesagt, was scheiß auf diesen Mittelalter-Dingens-Geschichten. Ja. Ich will jetzt auf den Comic-Salon.
Wärst du eigentlich auf der Comic-Con in Stuttgart gewesen, wenn sie gewesen wäre?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja für mich Heimspiel. Deswegen, da bin ich jetzt seit 2016, glaube ich, war ich das erste Mal. Diese ganzen Convention-Besuche, die mache ich eh noch nicht so lang. Also wenn ich mir vorstelle, wie lange ich es hätte schon machen können. Aber so, ich glaube, 2015 oder 2014 war ich auf meiner ersten Convention. Die war in Dortmund. Und dann kam direkt drauf die in Stuttgart, die erste, wo ich dann hier auch war. Und klar, okay. Das ist natürlich auch für mich geil, weil da kann ich schön mit der S-Bahn hinfahren. Ja, und dann nehme ich auch jedes Jahr immer zu viel mit. Weil wenn man natürlich immer, das ist wie wenn du einen freien Tag hast und du legst da alle Termine rein. Weil du halt immer, da habe ich einen freien Tag, das passt. Und dann hast du den absoluten Stress, so wie bei mir heute. Ja. So dienstags ist eigentlich immer bei mir der stressigste Tag, weil das der einzige Tag ist, wo ich nicht in meinem Dayjob bin. Und dann lege ich da alle Termine rein. Ah. Zum Beispiel Podcasten mit Geekeriki oder so. So bin ich dann auch immer, wenn ich dann denke, boah geil, das ist ja hier in Stuttgart, geil, kann man mit der S-Bahn hinfahren. Türme und Berge von Merchandise habe ich dann immer dabei. Und das nehme ich natürlich auch alles am Sonntag dann wieder mit, weil keine Sau kauft das ganze Zeug. Aber das ist natürlich im Vergleich zu allen Conventions, muss ich ganz neu auch quasi aus objektiver Perspektive sagen, schon die coolste Convention.
Ja, absolut. Ja, wir waren jetzt noch nicht auf so vielen, aber es ist halt einfach immer wieder das Highlight des Jahres irgendwie. Es ist so eine tolle
Convention-Besuche. Ja, Convention-Besuche haben wir tatsächlich mit Stuttgart angefangen und die Messe und sowas, die haben uns so toll willkommen geheißen. Damals auch gleich mit, ich meine, für uns ist es halt immer interessant, dass wir uns akkreditieren können, so Pressedingensgeschichten machen können, dass wir halt einfach bessere Zugänge haben zu Künstlern und ja, Stars jetzt eher weniger, aber zu Künstlern halt eben, weil wir uns die Künstler dann schnappen. Und dann gehen wir mit denen in die Presselounge und da haben wir unser Ruhen können, ein gescheites Interview führen.
Genau, und die haben echt eine geile Presselounge.
Und die haben echt eine tolle Presselounge.
Ja, ich weiß, das letzte Mal habe ich mir einfach den Presseausweis von einem Kumpel ausgeliehen. Ja, weil normal darfst du als Künstler nicht da rein. Mhm. Aber ich wusste halt, dass in dem Moment war, glaube ich, Lufarinho oder sowas auf der Bühne.
Und Lufarinho war da.
Und da habe ich mir dann nur gedacht, okay, das gucke ich mir jetzt von oben an. Und dann bin ich da hoch.
Genau, mit dem langen, mit der Brücke da, ne, halt. Und das ist ja lustig, da geht es ja von der Presselounge dann rüber zu dieser VIP, da wo sie halt diese Stars halt unterbringt, ne, über die Brücke.
Und die laufen dann immer an einem vorbei halt, wenn man dann
vorne. Und ich stand letztes Jahr, ich muss jetzt schon überlegen, letztes Jahr stand ich auch auf der Brücke oben und dann ist halt hier der Brent Spiner und der Jonathan Frakes und so
an mir vor.
An mir vorbeigelaufen, die ganzen Star Trek-Menschen halt und drehe mich so um und sehe die und die so, oh, hi, servus und ja, cool.
Halt. Auch hier der
und mit der Ding wurde in dem Fahrstuhl gestanden hier, mit der die, ach Gott, wen hat sie gespielt? Nebula in Marvel halt.
Guardians of the Galaxy.
Ja.
Guardians of the Galaxy. Und der MacGyver, genau. Und mit MacGyver war mal Perdu hätte ich jetzt gesagt halt. Ja, super halt. Super Leute und alle total cool. Gehen halt auf, kacken wie jeder andere. Das muss man sich halt einmal sagen. Es sind halt auch einfach nur Menschen, ne? Die halt irgendwo.
Ja, auf jeden Fall.
Eine bessere Chance hatten im Leben halt was anders zu machen und deswegen stehen sie halt im Mittelpunkt. Ob das jetzt immer gut ist, ja mei, muss halt
bis. Ja, ich finde halt natürlich, wenn die dann halt auf der Comic-Con in Stuttgart sind oder auch in Dortmund oder so, wo ich schon war, oder in Oberhausen, also je nachdem wie groß die Convention ist, dementsprechend ist ja dann auch die Riege der Stars in Anführungszeichen, ja. Weil also das ist natürlich alles immer noch total nerdig, auch wenn du auf dieser Convention bist, Riesenveranstaltungen, alle sind da, wird immer größer, immer kommerzieller von Jahr zu Jahr, was einfach normal ist bei so einem Festival, ja. Bei so einer Veranstaltung. Aber die, ich sag jetzt mal, die Reichweite oder Rangliste oder sowas, die bleibt schon immer relativ nerdig, schon immer relativ speziell. Also gerade ein Jonathan Frakes, den kennt meine Mutter nicht. So, dafür gehe ich mal aus. Aber wer da jetzt, aber wenn der Dodokai, wenn der kommt, den kennt sie.
Ja, den kennt sie. Genau,
aber ich war mal in Dortmund ich glaube, es war Anfang letztes Jahr, da haben die sogar irgendwie zwei Conventions und eine lag hervorragend irgendwie um Ostern rum. Und da habe ich Lee Majors gesehen. Und also der Colt für alle Fälle.
Colt für alle Fälle, meine Kindheit.
Ja. Da bin ich wirklich, das war so das erste Mal seit langem wieder, dass ich so richtig starstruck war, dass ich so an diesem Stand vorbeigelaufen bin und der saß da mit Sonnenbrille und geil. Ich drehe mich so nach links und da steht so eine originale Nachbildung von dem Pickup, den der gefahren hat der Serie und ich dachte schon so, oh, geil und dann gehe ich so mit dem Kopf nach rechts und dann sehe ich, wie der da sitzt und ich habe dann wirklich so ganz laut vor mir hingesagt so, scheiße, der ist Lee Majors und der hat es nicht gehört. Ja, und da habe ich so richtig gemerkt, wie ich total aufgeregt war, obwohl, wie krass, du schon gesagt hast, es ist halt eine Person, die irgendwann mal in ihrem Leben irgendeine Entscheidung getroffen hat oder für die eine Entscheidung getroffen wurde. Und trotzdem bedeuten uns solche Persönlichkeiten so extrem viel, weil wir halt auch die absoluten Konsumopfer sind, gell? Weil wir uns halt die ganze Scheiße reinschaufeln und her mit Input und Stories und Action und ja.
Ich streck. Ja. Mir ging es letztes Jahr so, da war nämlich der Ivan Reon da, der den Verrückten da bei Game of Thrones spielt. Wie heißt der? Der Ramsay Bolton,
ja.
Genau, und ich finde ihn hammer, geiler Schauspieler einfach. Und da ging es mir so, da war ich war so nervös. Also ich habe mir ein Autogramm von dem geholt, mache ich normalerweise nicht. Sowas, aber ich hatte halt irgendwie, bei dem wollte ich es unbedingt und dann bin ich hin und hinter mir in der Schlange war keiner, also da waren eh nicht so viele. Ich hätte voll Zeit gehabt, mit dem zu reden, ich hab's Maul nicht aufgeregt.
Voll verkackt. Ja
voll Dings, aber der war dann später noch auf der Bühne vorne im Panel und da konnte man dann auch Fragen stellen und da habe ich ihn dann auspackt, da war der Abstand dann weit genug irgendwie, aber so, wo ich direkt vor ihm gestanden bin, so, hi. Und dann sitzt ja noch so jemand neben dem irgendwie und da weiß ich jetzt nicht, darfst du jetzt direkt ihn ansprechen oder musst du jetzt mit der anderen Person sprechen oder wie oder? Und dann so, ja, okay, danke, ciao. Das war irgendwie total bescheuert und im Nachhinein denkst du dann so, warum eigentlich, ne?
Ja klar, dann, natürlich, die Person geht genauso kacken wie wir auch.
Ja,
genau, und ist ja wirklich so.
Da ist ja wirklich nichts Besonderes eigentlich dran, außer dass die halt was Tolles gemacht hat, was einen selber beeindruckt. Und es kann auch sein, dass jemand anderes halt sagt, mir scheißegal, da Game of Thrones und Käse da.
Ja, aber wie du schon sagst, deine Mutter kennt halt den auch nicht. Meine Mutter kennt jetzt den auch nicht. Aber das ist halt so die Geschichte. Aber
Chuck Norris, der schon zweimal ankündigt war, den hätte sie vielleicht kennen.
Aber den Chuck Norris hätte sie vielleicht kennen. Der war noch nicht da, ja genau. Aber jetzt mit Jonathan Frakes und Brent Spiner und sowas, das ist halt meine Star Trek-Kindheit. Ne? Ja. Ich bin mit Captain Picard, TNG und Marina Sirtis war auch da. Ja,
die war 2018 da.
Ah, die war 2018 da, genau. Ja. Und die ist einfach an uns vorbeigelaufen. Halt. Dann habe ich zu einer Ding gesagt, schau, da ist die Diana Troy.
Ich habe gerade ins Handy reingeschaut.
Nadine hat es gar nicht checkt, weil es ins Handy glotzt. Nee,
ich habe Fotos gemacht von oben.
Aber das ist halt so... Ganz kurz noch, das ist halt so dieses, das war meine Kindheit. Meine Kindheit war halt einfach Commander Data und hier Nummer 1 und sowas. Und dann, da flippt man dann schon wegen aus halt. Aber finde ich schon geil. Aber irgendwie
auch. Kann ich total nachvollziehen. Ich bin da ja auch so. Also alles, was ich ja irgendwie mache, ist immer irgendwie beeinflusst. Von irgendwas, was ich halt als Kind oder als Jugendlicher oder so geil fand. Und alles ist irgendwie eine Hommage in irgendeiner Art. Manches größer, manches kleiner, aber alles ist. Irgendwie, ist irgendwo immer eine Inspiration in der Geschichte der Popkultur. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr irgendwie angesprochen worden seid oder dass Leute irgendwie euch getroffen haben und die sind riesen Fans von eurem Podcast oder eurem Videoblog oder so?
Das ist ganz strange. Ich wollte jetzt fast, wenn du jetzt die Frage nicht hinterhergeworfen hättest, wäre es jetzt fast eine schöne Einleitung geworden, aber ist egal. Aber ja, uns ist es auch schon so gegangen, vor allem halt auf der Comic-Con in Stuttgart. Jetzt können wir da den Kreis da wieder schließen. Comic-Con in Stuttgart ist für uns was ganz Besonderes geworden. Halt, da ist auch das ganze Feeling und das ganze Ding ist so Family irgendwie. Mhm. Und auch da geht es uns dann komischerweise so, dass echt Leute auf uns zukommen und sagen, ey, ich finde eure Comic-Videos geil oder ey, ich kenne euch vom Podcast, ich finde euch total cool. Ich bin zu einem hingegangen, weil ich gerade Schnittbilder gemacht habe mit der Videokamera und da war dort ein standen, der hat eine J.R. Martin als Cosplay gemacht.
Das war doch Cosplay-Fall, ne?
Okay, ja. Und er hat das als Cosplay gemacht und ich dachte mir, geil, den hätte ich gerne als Schnittbild in meiner Video-Footage halt einfach und bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ey, darf ich dich kurz, weil man fragt ja die Leute, ne, darf ich dich kurz aufnehmen, weil dich hätte ich gerne noch im Video mit drin und hat gesagt, ja klar darfst du mich aufnehmen, ich finde eure Videos geil und euren Podcast, ich mag euch total gerne und ich stehe dann so da wie so Depp und denke mir so, okay, cool, danke.
Ja, oder der andere, wo zu dir herkam, also du hattest doch dieses Katzenhemd an mit so verrückte Katzen drauf
ja, genau.
Und so Regenbogen.
Taco
und dann,
Cat,
und dann
oder?
Kam
nee, Regenbogen, ich
Taco
weiß nicht
Cat, ja. Und dann kam der doch zu dir her und wollte irgendwie was von dir, ein
ich Foto dachte, mit dir. Genau. Ich dachte, er kommt wegen dem komischen Shirt auf mich zu halt, aber eigentlich wollte er ein Foto mit mir deppen halt.
Ja.
Da denke ich mir immer, oder da kam irgendein Zwölfjähriger und wollte Autogramm, wo ich dann gesagt habe, das ist so total Quatsch eigentlich.
Ja.
Du weißt, ein Autogramm von mir. Ich male da vielleicht ein Bild, aber was willst du mit einem Autogramm?
Aber da siehst du mal, das ist gar nicht davon so abhängig, ob man irgendwie eine große Reichweite ist oder mega oder sich mega berühmt fühlt oder sowas, sondern da habe ich doch lieber jemanden vor mir, weißt du, einer statt 200, der wirklich dasteht und sagt, Zwölfjähriger, das ist ja noch krasser, ne, wenn du dann doch irgendwie einen Jugendlichen vor dir hast, also jemand, der, wo du jetzt nicht irgendwie in deiner eigenen Zielgruppe verortest, der dann wirklich dasteht und sagt, ey, ich guck mir jedes Gigeriki-Video an und ich find's total geil und ich mag euch und das ist einfach auch ehrliches Feedback so und das ist total schön, wenn man sich dann auch vorstellt, man war ja selber mal so. Es ist immer noch so, genau. Mir rutscht immer noch das Herz in die Hose bei Lee Majors. Und genauso geht es jemandem vielleicht, der mir gegenübersteht. Und das ist ja dann auch was Schönes. Und ich finde es sehr wertschätzend auch, so eine Reaktion.
Ich versuche dann immer...
Gerade in eurem Fall... mir ist nur eingefallen, dass die Nadine... Ich habe gesehen, dass ihr Cosplay macht und ich habe nur gesehen, dass die Nadine immer als Deadpool verkleidet ist.
Ja.
Und dann wird sie ja wahrscheinlich nicht erkannt.
Nee.
Wenig.
Das macht nichts. Ja, aber mich kennen die Leute eh noch nicht so, weil die Reviews mache ich erst seit Corona mit.
Mit, ja.
Und vorher habe ich nur einen Podcast gemacht und so. Aber das ist okay, ich kann damit leben. Ich habe...
Da kommt wieder das Grundding. Ich mache das ja nicht, um irgendwie bekannt zu sein oder so.
Nee,
sowas.
Gar
nicht.
Ich
will eigentlich nur jedem im Internet meine scheiß Meinung aufdrücken. Na, das ist halt...
Ja, es geht ja auch nicht zwangsläufig um die Person. Es geht ja um das, was man macht. Würdest du irgendeinen Scheiß machen, würde es ja keinen interessieren. Und dann, aber das interessiert ja jemand. Da kommt ja jetzt keiner her und sagt, oh, der Flo. Sondern irgendwie, der sagt dann, ey, der macht super Zeug. Und das, was der macht, das gefällt mir und das gibt mir was. Und das ist das Feedback.
Siehst du, das ist auch das Lustige. Ich war auch jetzt ein bisschen aufgeregt, bevor wir angefangen haben, weil wir machen jetzt hier mit André Lux, mit hier Egon Forever, machen wir jetzt hier einen Podcast. Ohne Witz halt. Das ist halt, man stellt halt die anderen Leute, finde ich, für das, was sie machen halt, und ich finde es fantastisch, was du machst zum Beispiel, stellt man halt auf ein ganz anderes Podest halt, gell? Mhm. Und da stelle ich mich immer drunter. Das ist
eigentlich bescheuert, ja.
Ist halt so, komischerweise.
Es ist vor allem bescheuert, wenn man mal anfängt zu reflektieren und sich überlegt, was zum Beispiel man selber, also wenn man sich jetzt bewusst ist, wie in eurem Fall, man macht einen Videoblog und der ist erfolgreich und Leute mögen das und finden das super und feiern einen dafür ab. Und on the other hand betrachtest du dich mal in der totalen Alltagssituation und denkst dann so, okay, was würde diese Person, die mich so abfeiert für das, was ich da tue, jetzt gerade denken, wie ich hier gerade, ja, keine Ahnung, Zwiebeln schneide und mir das Hackfleisch anbrät oder so.
Und was ich dazu sagen wollte, ich versuche dann immer den Leuten, also die halt auf einen zukommen, dann das zu geben, was ich mir wünschen würde von jemandem, wo ich Fan bin halt.
Ja.
Ne? Auch wenn die einen anschreiben auf Instagram oder sowas halt. Ne? Mhm. Also dann versuche ich halt immer mit denen so umzugehen, wie ich mir das wünschen würde von jemand, von dem ich Fan bin halt einfach.
Ja, das stimmt schon. Ja. So, jetzt müssen wir mal ganz
auf
kurz...
Jeden
wir
Fall.
Müssen
jetzt, darf ich das kurz überleiten? Es wäre nämlich, die Stuttgarter Comic-Con wäre ja jetzt am Wochenende gewesen. Deshalb haben wir jetzt Urlaub diese Woche.
Ja.
Und spätestens da hätten wir dich interviewt. Und nachdem das ja nicht stattfindet, haben wir uns gedacht...
Wir machen es jetzt auf eine Art Podcast, auf die Podcast, Alter, jetzt, ich kann immer, auf die Podcast-Art und Weise. Und jetzt machen wir ganz kurz die Einleitung nach einer halben Stunde. Wer noch zuhört, wird jetzt erfahren, mit wem wir heute eigentlich bei unserem Special-Podcast reden. André, stell dich doch mal kurz vor.
Oh, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich bin André Lux, ich bin ich bin geboren im Jahr 1983 in der wunderschönen Stadt Nagold. Ich bin hauptberuflich Jugend- und Heimerzieher, arbeite schon seit vielen Jahren an einer Ganztagesschule als Betreuer und mache nebenher schon seit mittlerweile 26, fast 27 Jahren Strichmännchen-Cartoons unter dem Namen Egon Forever. Und ich spreche mit dem Gigariki-Podcast. Jetzt in diesem Moment, von der Vergangenheit in die Gegenwart. Und genau. Bin großer Fan, nicht eures Podcasts, da habe ich leider nicht so viel Zeit dazu, den immer regelmäßig zu hören. Aber eure Video-Reviews, da gucke ich mir im Schnitt jedes zweite bis zum Ende an.
Wow.
Krass. Hätte jetzt, siehst du, das hätte jetzt auch nicht gedacht.
Nee.
Das ist Das liegt vor allem daran, dass ich finde, dass es einfach nicht viele gute Comic-Review-Sachen auf YouTube gibt. Vor allem nicht so viel deutsche. Und weil ich finde, dass ihr das sehr, sehr gut macht. Ich habe auch immer einen Ohrwurm, nachdem ich es geguckt habe. Ich laufe immer durch die Gegend. How does it feel? Immer. Mhm.
Vom Lied, Lied, was ich genommen habe, das kommt aus der... Das ist Blue Monday und das kommt doch von dem
Intro oder was?
Von dem Wonder Woman 84 Trailer hat mich das Lied so getriggert in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt für unseren Kanal ein neues Intro-Video. Ach. Und ich nehme jetzt ein ganz kleines Stück von dem Song und schneide es aber so zusammen, dass ich da kein Copyright-Claim drauf kriege. Und das habe ich geschafft.
Wow, nicht schlecht.
Ja, beachtlich. Ich habe mir nämlich gedacht, wie viel Geld mussten sie zahlen, dass sie das Bit da einsetzen dürfen.
Nee, du darfst, also so, es ist Fairtrade Use, nennt man das. Das sind unter 10 Sekunden, glaube ich, und das Lied läuft ja, das ist ja wirklich nur, das ist 13 Sekunden lang oder so und das geht noch. Weil sonst ist da YouTube sehr schnell, also wirklich sehr schnell. Okay, bei unserem Podcast ist es tatsächlich so, da legen wir keinen Wert drauf, ob wir das monetarisieren dürfen oder nicht, weil da nehmen wir bei unserem Podcast in der Mitte, machen wir immer eine Pause und dann spielen wir einfach eine Musik an, die uns gefällt und die Kohle kriegt dann einfach der Hersteller
des Songs. Und am Ende kommt immer das Monkey Island Lied.
Und am Ende kommt der Song von Monkey Island. Komischerweise wurde der noch nie geclaimed. Also
der ist free.
Der ist for free, lustigerweise. Ja. Monkey Island kennst du, oder?
Natürlich.
Okay, ja, aber frag den.
LucasArts, ja, doch, klar.
Ja? Genau. Und das ist halt so die Geschichte, wo ich dann gesagt habe, ich brauche jetzt dieses Stückchen Song hier im Intro von unserem Ding, weil das ist so, das geht so ins Ohr, da muss der Zuschauer einfach dranbleiben.
Genau.
Ich überlege gerade, wer die Musik dafür gemacht hat. Ron Gilbert ist doch der Autor von Monkey Island gewesen.
Vielleicht hat er es auch gemacht. Wir können es auch googeln.
Weiß ich nicht, ob der denn...
Ja, sowas, gefährliches Halbwissen im Podcast, muss man immer aufpassen.
Da haben wir immer Hashtag ungeprüft, Übrigens, Hashtag ungeprüft.
Hashtag Ron Gilbert und Hashtag Fanstruck, den habe ich auch mal in echt gesehen, als er bei uns in der Redaktion war. Also ich war ja früher Layouterin bei der PC Games und da war der mal im Verlag da, der Ron Gilbert.
Verlag.
Ich habe mich aber nicht traut, ihn nach dem Autogramm oder so zu fragen.
Aber siehst du?
Da war ich auch so... Ron Gilbert.
Da kommen wir schon gleich aufs erste Ding, Verlag.
Ja.
Und das erste große Werk von dir, was wir in der Review hatten, in der Rezension, war ja, jetzt wollte ich schon sagen, Egon Forever, aber so heißt es ja nicht. War Lars, der Agentur-Depp. Und lustigerweise bin ich darüber gestoßen, einfach, weil ich bei CrossCult, glaube ich, was habe ich doch gesucht? Keine Ahnung, ich habe irgendwas gesucht bei CrossCult und habe gelesen, Lars, der Agentur-Depp, da musste ich direkt an meine Frau denken. Also das ist jetzt nicht böse gemeint.
Meine Frau der Agentur, Depp,
aber sie kommt halt eben aus dem Verlag, wirkliche Agentur, aber hat halt Ausbildung auch in der Agentur gemacht.
Werbeagentur, ja.
Beim Werbeblechschüttelmacher, wie hieß der? Nee. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Aber dann haben wir gedacht, ey, Lars der Agentur, Depp, das könnte uns gefallen. Und dann habe ich das Cover gesehen und gesagt, das ist geil, das brauchen wir jetzt. Und da haben wir es uns geholt.
Geholt, ja, genau. Und ich fand es sehr witzig. Und warst du selber mal in der Werbeagentur oder wie kam das zustande?
Ich habe mal eine kleine Auszeit in meiner Karriere als Erzieher gemacht. Ah. Ja. Also ich bin seit 15 Jahren tatsächlich schon im sozialpädagogischen Bereich und Nach einem Auslandsjahr, das sehr, sehr anstrengend war, in einer Außenwohngruppe in Kanada, habe ich mich dazu entschlossen, mal was anderes zu machen. Und weil ich halt auch schon zu dem Zeitpunkt relativ viel so Internetzeug gemacht habe. Jetzt klingelt es ausgerechnet in diesem Moment. Es tut mir leid.
Macht nichts.
Ah, kurz, wir lassen laufen.
Ich setze so an, dass es für euch nachher Sinn macht, genau. Auslandsjahr in Kanada, genau. Und als ich wieder zurückkam und es wirklich eine sehr schöne, aber auch anstrengende Erfahrung dort war, habe ich mich dann dazu entschlossen, mal was anderes auszuprobieren. Und ich habe relativ viel Internetzeug zu dem Zeitpunkt schon gemacht und zwar so ein bisschen autodidaktisch drauf geschafft. Okay. Und ich wusste gar nicht, dass es Agenturen, Unternehmen gibt, die das quasi professionell anbieten, und zwar das Thema Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Und dann wurde ich in dieser Zeit angesprochen von einer Person, ob ich nicht Bock hätte, in einer Agentur zu arbeiten, die an ProSieben gekoppelt ist. ProSieben hockt in Unterföhring, nicht weit weg von euch, und die Agentur war aber direkt in München am Isartor, und so hatte ich ein sehr interessantes Jahr in der bayerischen Landeshauptstadt, das ich mir nicht zurückwünsche. Und so natürlich, also nicht nur die Situation, dort leben zu müssen. Ich habe am Starnberger See gewohnt, weil es nicht näher dran ging, weil ich mir alles andere nicht leisten konnte. Aber am Starnberger See konnte ich mir damals leisten.
Du wolltest gerade sagen, du hast am Starnberger See gewohnt.
In so einer WG. Villa. In so einer richtig abgefuckten WG. Also ich habe nicht bei Oliver Bierhoff um die Ecke gewohnt oder keine Ahnung, wer da alles lebt.
In der abgefuckten oder so. WG mit Oliver Bierhoff und Kahn.
Genau. Naja, auf jeden Fall habe ich da eine Jahr lang echt tolle Erfahrungen machen können, vor allem sozialer Natur. Also klar, ich habe natürlich mir ein bisschen was drauf geschafft, was so Themen angeht wie Conversion Boosting oder Keyword Management, Link Building und sowas. Weiß jetzt alles, wie das geht. Ist aber auch alles der hinterletzte Scheißdreck. Also da bin ich auch ganz ehrlich, ich finde das, was ich damals dort gelernt habe und sowas, finde ich, also für die Gesellschaft bietet das überhaupt keinerlei Mehrwert. Und deswegen habe ich mich nach diesem Jahr auch wieder dazu entschlossen, was anderes zu machen. Und zwar meinen alten Job, weil der mir einfach sinnhafter erscheint.
Ja.
Genau, aber wie gesagt, auf der sozialen Ebene konnte ich da sehr viele Beobachtungen machen und die sind größtenteils in die Geschichte Lars der Agentur mit eingeflossen.
Ja, da kam mir am Ende doch was Gutes dabei raus.
Ja,
Gott sei Dank. Ja, es hat lange gedauert. Bitte? Ja.
Red weiter.
Go ahead.
Ich wollte nur sagen, ich habe mich da sehr amüsiert, weil ich war ja da länger in dieser Welt. Also ich habe ja Ausbildung gemacht als Mediengestalterin und dann in der Werbeagentur oder halt mehrere dann, weil du bleibst ja nie lang in einer meistens. Und ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass die leben in ihrer ganz eigenen Welt. Die finden, also ihre Sachen sind die wichtigsten, das ist alles wahnsinnig wichtig. Das Wichtigste auf der Welt, Werbung. Und ich habe mich halt echt köstlich amüsiert, weil das alles so wahr ist, was du in dem Comic halt da beobachtet hast, ne? Also es ist großartig.
Ja, danke.
Und ich habe auch gesagt, ich würde nie wieder in eine wollen. Also das ist überhaupt nicht meine Welt. Und deshalb war ich dann später auch in Verlagen halt nur, ne? Das ist dann nochmal irgendwie anders einfach als eine Werbeagentur.
Ja.
Ich habe mir das auch alles total aufregend und cool vorgestellt, weißt du, damit kannst du mal richtig hausieren gehen, wenn du sagst, du schaffst bei ProSieben quasi, weil ich hatte ja auch eine Kärtle, ich durfte da aufs Gelände und sowas.
Wow.
Aber das ist so bedeutungslos, wenn du abends da sitzt und denkst, was habe ich heute überhaupt gemacht? Das ist doch totaler Bullshit. Genau. Und für mich gab es einen ganz interessanten Moment, und zwar saßen wir da an einem Tisch und wir hatten einen Kunden da und ich musste halt was erzählen und sowas. Und der war halt so, also so rein vom Habitus sind ja da alle relativ gleich. So wie du sagst, es geht jedem um sich selber. Jeder verfolgt irgendein egozentrisches Ziel. Du darfst keinerlei Schwächen zeigen, auf gar keinen Fall. Das ist das Schlimmste. Selbst wenn du irgendwas verkackt hast, darfst du nicht da sitzen und sagen, hey, sorry, das machen wir mal besser irgendwann mal.
Sorry. Und ja, nie pünktlich Feierabend machen, immer Überstunden machen.
Genau, immer länger schaffen, immer präsent sein und so und immer zeigen, du bist der, der hier richtig was wegschafft.
Ja,
ja. Ja, und das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass es überhaupt nicht mehr Ding ist. Und in dieser Situation war das dann so, da war ein Typ, das war so richtig typischer Agenturmann, der so Mitte 40, der ist vorgefahren mit seinem Porsche, der hatte so ein Hemd an und hat sich auch dementsprechend präsentiert, die Haare nach hinten gegelt und so, und saß dann da und hat so rumgepost. Und irgendwann war dieses Meeting zu Ende und ich habe dann erzählt, dass ich eigentlich ursprünglich Erzieher bin. Und dann ist der kurz umgeswitcht und hat von seinem Sohn zu Hause erzählt und hat ganz toll über sein Kind gesprochen und hat mir sein Kind erklärt, also hat mir so erzählt, was das für eine Persönlichkeitsentwicklung gerade durchmacht, was von einem Alter der ist. Und da ich ja vom Fach bin, konnte ich ja auch ein bisschen mitquatschen, konnte jetzt so, oh was, oh dritte Klasse, oh, da wird's richtig spannend, jetzt werden sie vorpubertär und sowas. Und dann habe ich richtig gemerkt, jetzt auf einmal ist er ein komplett anderer Mensch. Und da in dem Moment habe ich gemerkt, das ist hier alles Fassade, das ist hier alles totaler Bullshit, ich will wieder zurück. Und da habe ich dann, wie gesagt, das musste ich verarbeiten in irgendeiner Geschichte und deswegen ist dann Lars der Agenturdepp entstanden.
Sehr schön. Cool. Also toller Comic, hat viel Spaß gemacht zum Lesen auch. Ja. Und gut, wir haben ja ein Review drüber gemacht, da haben wir es ja auch nochmal gesagt, es war also sehr, sehr,
auch dieses, es ist nach außen immer so, ja, wir sind die fresche, coole, hippe, junge Agentur, wir haben einen Kicker in der Küche stehen und so, so, das ist genau, das ist überall so. Und ich habe mir echt viele, auch wo ich dann so in der Bewerbungsphase war, viele Agenturen angeschaut und es ist überall das Gleiche halt, es ist echt so.
Das ist, ist voll krass und ich habe auch in meinem Bekanntenkreis sehr viele Leute, die in dem Bereich arbeiten oder wie du schon gesagt hast, im Verlagsbereich oder so. Und ich muss halt sagen, denen steht das Wort Burnout so dermaßen groß auf der Stirn, weil was da halt auch voll fehlt in diesem ganzen Bereich, ist sowas wie zum Beispiel Selbstironie oder so, wie das, was ich vorhin gesagt habe, Schwäche zeigen, sich mal eingestehen, dass es heute vielleicht doch nicht so gut lief oder dass man selber einfach gerade abfuckt. So, das geht da nicht, weil das einfach eine Performance Liga ist.
Das stimmt. Ja, und da gibt es ja auch nichts anderes mehr. Da gibt es nur noch die Firma halt. Also ich weiß mal, ich habe mich mal in so einer ganz großen Werbeagentur beworben und die haben dann auch gesagt, ja, wir sind hier so wie eine Familie. Wir machen alles zusammen. Wir machen auch zusammen Skiurlaub und so und so. Ja, das ist so, ja genau, okay, kein
Privatleben mehr. Da hast richtig Bock.
Ja,
da hab ich voll Bock. Das ist wie in einer WG, wo man abends noch Spieleabend macht und zusammen Pizza macht und so. Ja, habe ich auch richtig Bock drauf. Immer Gesellschaft, ey.
Oh, schön.
Nee, und ich meine, ich war ja dann, ich war dann 9 Jahre bei Computec Verlag, also bei der PC Games, und da war es, also nicht so wie eine Agentur, gar nicht, weil es halt, ich sag mal, die Leute waren alle Freunde, zwar auch mein Freund, meine Kollegen waren mein Freundeskreis und es war wirklich cool und man konnte da kreativ sein. Es gab halt eine flache Hierarchie und es war halt wirklich cool. Also nicht aufgesetzt cool, sondern wirklich cool.
Ja, aber das ist nicht ein Genre, wo ihr drin gearbeitet habt.
Ja, das ist halt eine Spielezeitschrift.
Eine Spielezeitschrift ist ein anderes als die Bildzeitung.
Und man konnte da, wir haben wirklich viele tolle Sachen gemacht. Es waren echt geile 9 Jahre, aber die Kehrseite von der Medaille war halt, es gab halt kein Privatleben, also nur Arbeit halt. Und es war halt, da war ich noch nicht mit dem Flo zusammen, da war es noch nicht, war es für mich jetzt noch nicht so schlimm. Aber es gab halt echt nur noch Arbeit, Essen, Schlafen. Was anderes gab es nicht mehr. Und vor allem halt in der Abgabewoche halt, du hast halt immer so eine 4-Wochen-Spanne, ne? Wo das Heft entstehen könnte. Du nutzt aber eigentlich nur die letzten 2, weil in den ersten 2 musst du dich erstmal erholen von der letzten Abgabephase. Und dann durch. Und dadurch, dass es halt auch noch über World of Warcraft ging, das Heft, also nur, das war so ein Ableger von der PC Games.
So ein Spin-off, okay.
Ja, PC Games More heißt es. Und da ging es nur um World of Warcraft halt. Und dann konnte es halt echt sein, dass Blizzard so am Abgabefreitag noch einen Patch rausgebracht hat. Und dann natürlich, das muss noch mit rein. Und dann war halt komplett das Wochenende dicht. Du konntest keinen Urlaub im Voraus planen, gar nichts, weil du nie wusstest, was Blizzard wieder macht halt und so. Alles immer nur kurzfristig. Und ich war da richtig fett im Burnout drin und irgendwie dann habe ich nach 9 Jahren echt die Reißleine ziehen müssen, weil es, also Depressionen, Gewichtszunahme, alles.
Durch einfach nur durch so eine Fremdbestimmung.
Ja, total. Es gab nichts anderes mehr als Arbeit.
Das Ding war halt auch, du hast ja richtig gemerkt, also als Außenstehender sage ich jetzt einmal, du hast ja richtig gemerkt, dass die Verlage damit zu kämpfen haben, dass das Internet immer aktueller ist wie das Heft, was rauskommt. Und dann, wie Nadine jetzt schon gerade sagt, dann kam halt am Abgabetag oder 2 Tage vorher noch ein Patch raus, der halt aktuell Sachen verändert im Spiel. Ja, das willst du natürlich in deinem Heft schon mit drin haben. Wenn du eh schon weißt, wenn dein Heft rauskommt, ist die Hälfte eh schon veraltet, aber das willst du zumindest noch mit drin haben, gell? Und es waren oft so Sachen, wo wir gesagt haben, wir konnten überhaupt gar nichts planen halt. Mittelaltermärkte, wo wir mit der Gruppe hin wollten oder sowas, ging halt einfach nicht, weil Nadine musste Samstag, Sonntag arbeiten.
Ja, genau.
Und da oder hat kein Mensch nachgefragt, ob sie jetzt Zeit oder Bock hat.
Oder wir sind am Donnerstag hingefahren und ich bin freitags morgens hier von Rabenstein aus dem Zelt nach Fürth gefahren, genau, in die Arbeit. Arbeiten.
Ja. Also völliger, also heutzutage.
Da kann man es dann richtig genießen. Genießen alles, ja.
Das ist,
aber jetzt, was macht ihr jetzt? Also ihr lebt ja hauptsächlich von Gigeriki, habe ich gehört.
Ja, das YouTube-Money. Ja, klar,
so wie du von deinen Comics
genau, lebst. Genau, so wie du von deinen Comics, Großverkäufen leben wir von Gigeriki, unserem Podcast. Und vor allem das YouTube-Format wirft unheimlich viel Geld ab. Das hätte ich nie gedacht.
Ja, klar. Und unsere Patrons hauen das Geld raus halt.
Ohne Scheiß. Ja. Das ist also, da kann ich mir jeden Tag...
Du weißt gar nicht mehr, wohin.
Kaufen. Nee, ich muss in den Keller unter jeden Augen, du musst umschaufeln, damit es nicht schimmelt.
Ja. Also ich muss... trotzdem sagen, ich finde es ja geil, dass wir überhaupt Patrons haben. Also, dass es überhaupt schon jetzt 12 Leute gibt, die uns monatlich Geld zahlen.
Ich finde das mega. Ich finde das gut. Also, eigentlich ist es unglaublich. Ich kann das gar nicht fassen, halt, dass andere Personen, wir reden jetzt hier nicht von Monsterbeträgen, was ja auch gar nicht sein muss, aber dass überhaupt eine andere Person Geld bezahlt für das, was wir machen, finde ich fantastisch. Das ist eine Sache, die kann ich
gar nicht. Finde ich auch. Und wie das haben wir ja schon gesagt, so, da bin ich über jede einzelne Person einfach glücklich. So. Und jede Person bringt ja auch ihre eigene Geschichte mit, warum das ihr so geht. Also das ist doch eine tolle Vorstellung, wenn ihr bedenkt, jetzt ihr ladet irgendwie eine neue Folge hoch oder so, ein neues Video, keine Ahnung, und da macht es bei irgendjemand Klingelingeling. Und er kriegt voll das geile Gefühl dabei, weil er dann weiß, geil, ich komme nachher nach Hause oder keine Ahnung, ich habe jetzt kurz Zeit, ich ziehe mir das jetzt rein. Das läuft mir gerade voll rein, dass es das gibt. Und das hast du erzeugt.
Freut uns auch immer dann, wenn die Leute zum Beispiel beim Podcast sagen oder so, hat mir jetzt wieder die Zugfahrt versüßt am Montagmorgen.
Oder sowas, ich gehe spazieren, höre mir euren Podcast an und es macht mir echt eine gute Zeit. Und dann denkst du dir selber so, wow, du hast gerade einer anderen Person was Gutes getan. Ja. Und das ist mega krass.
Was dir selber Spaß macht. Aber jetzt, was macht ihr denn, was euch nicht Spaß macht, aber was euer Konto befüllt?
Ja. Also lässt mich locker, ne?
Lässt mich locker. Ich mache was total Unspektakuläres. Also dadurch, dass ich ja bei der PC Games zu viel Verantwortung und zu viel Stress hatte, also ich war da halt die leitende Layouterin, sag ich mal, habe ich gesagt, ich will jetzt irgendwas, wo ich keine Verantwortung mehr habe und wirklich so 9-to-5. Und das habe ich jetzt auch. Also ich bin jetzt bei einer Online-Druckerei, die Online-Printers, Schleichwerbung.
Das muss ich wieder extra kennzeichnen.
Und ich mache da nur, das nennt sich Formenbau. Also das ist ja so die Aufträge, Druckaufträge, Flyer, Briefpapier, alles mögliche kommt ja bei uns rein. Und ich nehme die dann und setze die auf Druckbögen, so dass möglichst viele drauf sind, möglichst wenig Lücken sind und die Auflagen ungefähr zusammenpassen. Hört sich leicht an, ist nicht so leicht. Ist so ein bisschen wie Tetris. Voll unspektakulär, aber um 5 Uhr lasset alle der Bleistift fallen und gehen heim. Und ich habe jetzt Homeoffice seit Mai, habe ich Homeoffice.
Mhm. Nicht schon früher? War das nicht schon eher?
Ja, gleich wo beim ersten Lockdown halt, April oder was das war. Habe ich
schon vergessen, wann der war.
Ja, und Homeoffice, Kurzarbeit und muss sagen, unsere Geschäftsleitung macht echt einen guten Job. Die CEOs verzichten auf 20% von ihrem Gehalt. Wir mussten fast keine Leute entlassen und die, was entlassen worden sind,
waren von der Werbeabteilung.
Ja, Marketing.
Oh, Entschuldigung, das sollte man nicht machen, wenn Leute ihren Job verlieren, aber...
Ja, aber ist auch nicht überall, dass, sag ich mal, die Großköpfe entlassen werden halt, ne? Und
sorry, mein Humor ist manchmal speziell.
Ja, und die machen da echt einen guten Job, haben sofort Kurzarbeit gemacht und haben trotzdem Urlaubs- und Weihnachtsgeld gekriegt. Also ich bin im Moment echt froh, dass ich da bin. Ich fühle mich da gut aufgehoben. Auch wenn der Job, also ich oft drin gehockt bin und mir gedacht habe, ich hasse den Job und Kollegen waren auch nicht so toll in meinem Büro. Und
ja, aber eben, da spielt ja schon wieder einiges zusammen. Es lag ja nicht bloß am Job, es lag ja zum Beispiel in der Früh schon das Hinfahren. Das ist eine beschissene Strecke zum Hinfahren. Sie ist fast eine halbe Stunde unterwegs, es sind ein paar Kilometer. Du bist ja schon, du stehst auf und bist schon abgefuckt, wenn du dran denken musst, ja, dann muss ich jetzt hinfahren.
Es ist halt so eine Strecke, wo die Leute überholen, du kannst da nicht überholen und die überholen trotzdem und es kommen dir dauernd Leute auf deiner Seite entgegen und du hast jeden Tag Todesangst eigentlich, wenn du da fährst. Ja. Also das habe ich jetzt schon mal nimmer. Das stresst mich schon mal weniger. Und
erinnere mich an Leute Gestorben auf dem Weg zur Arbeit. Kennt ihr das Lied?
Oh Gott. Oh, nee. Aber es ist furchtbar.
Von der Terrorgruppe. Ist gutes
okay.
Lied.
Okay. Naja, und die Kollegen, wir waren halt in so einem Büro mit 8 Leuten oder so. Also in meinem Büro waren 2. Und da waren halt jetzt eher so, naja, ich will jetzt nicht gemein sein, aber ich sag mal Boomer, so ältere Leute, wo halt komplett unnerdig waren und gar nicht auf meiner Wellenlänge halt, ne, und da hockst halt, hast Kopfhörer, wenigstens konnte ich den ganzen Tag Kopfhörer aufhören, Podcasts hören oder so, aber ja, ich sag mal so, vom sozialen Kontakt her ist jetzt im Homeoffice nicht viel anders als dort, weil ich mir meistens nicht mit denen groß unterhalten habe, weil mich denen ihre Themen nicht interessieren und ich mir meistens gedacht habe, was schwätzen die für einen Scheiß halt irgendwie. Ne? So. Also das war halt auch nicht so toll, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Job, ist gechillt, ich habe keinen Stress, null Stress, habe keine Verantwortung und krieg halt ein wenig Geld.
Hat dich das Corona im Job irgendwie stark beeinflusst? Ich weiß nicht, die Schulen waren ja mal zu, gell?
Ja, sehr tatsächlich. Also im März und im April war ja Schulschließung, genau. Wir haben aber Notbetreuung angeboten bei uns an der Schule.
Ah, okay.
Also für Eltern, wo das einfach nicht möglich war, das Kind die ganze Zeit zu Hause zu haben. Und dann haben wir das quasi so eingerichtet, weil wir haben auch eine Ferienbetreuung. Und dementsprechend mussten wir das Format quasi nur anpassen an, ja, viel weniger Kinder natürlich und mit den ganzen Maßnahmen, mit Abstandsregelungen und sowas. Das ist ja dann so März, April hat sich das ja alles so ein bisschen entwickelt, dass es das dann gesamtgesellschaftlich auch gab. Und seither hat es schon ziemlich großen Einfluss genommen, was so Projektplanung und sowas angeht, was Angebote und so angeht. So Sachen wie eine Fußball-AG wird jetzt einfach komplett anders durchgeführt. Klassenstufen, die sich nicht mischen dürfen und solche Sachen. Und dementsprechend muss man dann halt auch verschiedene Sachen eben anpassen.
Wie nehmen das die Kinder so auf? Du kriegst das ja direkt mit.
Ich sag dir eins, Kinder sind so, dass die, du erklärst denen ganz genau, die wollen natürlich eine Erklärung für irgendeinen Umstand haben, dann erklärst du das denen ganz genau und wenn es für die Sinn ergibt, dann ist das okay. Dann ist es so, okay, dann machen wir das jetzt so. Von
halt
Kindern
so.
Kann man sehr viel lernen. Ja, das ist nicht, weil die naiv oder dumm sind, sondern weil Kinder halt einfach alles zum allerersten Mal hören oder vieles einfach zum ersten Mal erleben und dann irgendwie nicht gleich misstrauisch sind. Weil wenn die eine schöne Kindheit haben und so, dann kriegen sie auf alles ja auch eine Antwort und dann wird sich um sie gekümmert und ihnen Aufmerksamkeit gegeben, was uns ja das Allerwichtigste ist auch an der Schule. Und wenn man denen dann sagt, okay, passt mal auf, wir haben jetzt gerade diese Corona-Situation, weiß ich Corona, dann erklärst du es und natürlich kindgerecht, sodass sie es auch akzeptieren und so, wie wir es auch akzeptieren würden. Das ist wie bei Philadelphia oder so, wo Denzel Washington immer sagt, erklären Sie es mir so, als wäre ich ein 10-jähriges Kind. Das finde ich immer ganz cool. So, brich's mal runter, sodass es wirklich jeder versteht. Okay, dann komme ich auch besser drauf klar. Und dann fühle ich mich auch nicht verarscht und es ist mir auch nicht so kompliziert. Und genauso ist es mit den Kindern auch. Und wenn irgendjemand gerade ein Problem oder sagt man so, wenn die Situation für Leute an der Schule schwierig ist, was ich nachvollziehen kann in vielen Fällen, dann aber nicht für die Kinder.
Krass. Ich habe
ein paar Mal jetzt natürlich auch schon gehört. Viele Sachen sind natürlich blöd für die Kinder. Sich in der Freizeit nicht mit den Freunden treffen zu können oder auch auf dem Schulhof. Weißt du, Zweiter oder Drittklässler, Klassenstufen dürfen sie nicht vermischen, dann sehen die sich da auf eine mega Entfernung, winken sich kurz zu, würden aber gerne miteinander kicken oder keine Ahnung, Ninjago spielen oder was sie halt so machen.
Ja.
Und es geht halt nicht. Aber die Akzeptanz bei denen ist dann größer, weil man ihnen ja auch sagt, irgendwann ist das rum. Wir wissen jetzt nicht, wie lang. Und Kinder haben sowieso kein Zeitgefühl. Die kannst du sagen, es ist in 5 Minuten vorbei oder in 5 Jahren. Das ist dann so, was bedeutet das? So.
Okay. In welcher Altersklasse sind die so bei dir?
Ist eine Grundschule. Ich habe eine dritte Klasse, die ich betreue.
Okay.
Ja. Ich muss jetzt gerade dumm nachfragen. Erklär es mal für einen 10-Jährigen, aber Du bist nicht Lehrer, oder? Du bist Betreuer, aber was? Wie stellt man sich das vor? Weil ich habe das in meiner Schulzeit, glaube ich, nicht gehabt. Ein extra Betreuer für die Klasse? Oder wie ist das? Ja, ich bin gerade...
Also es gibt,
ist ja auch eine andere Schule.
Ja, das ist kein Problem. Okay. Es gibt ja sowas wie eine Schulsozialarbeit. Das ist eigentlich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten an Schulen relativ gängig. Das war dann im Normalfall ist das eine Person oder sind es zwei Personen. Und die sind meistens von der Schule selber auch in der Schule abgestellt, nicht von irgendeinem externen Träger. Wir sind von einem externen Träger in der Ganztagesschule, um den, also um den Zeitraum zwischen Mittagessen und einer Spätbetreuung abzudecken. Okay. Das heißt, weil bei Ganztagesschule denken viele Leute, ja gut, die Kinder haben die ganze Zeit Unterricht, aber so ist es nicht. Die haben ganz normal Unterricht, so wie wir das kennen, bis 12.20 Uhr, 13 Uhr und dann werden die von mir abgeholt und ich bringe die dann, also ich gehe dann mit denen zum Mittagessen und dann haben wir eine Mittagsbetreuung, wo wir Spiele machen, wo wir Projekte machen, wo sie auch Freispiel machen können auf dem Schulhof und dann wird es immer weiter intensiviert, was so die Aktionen angeht. So, da gibt's dann auch mal eine Einteilung, wo die sich quasi in Sachen einteilen dürfen, die erst an diesem Tag quasi von uns geplant worden sind, wie ein Bastelangebot oder Theater, Sport, alles Mögliche. Und später gibt's dann noch die Möglichkeit, sie dann wirklich bis 17 Uhr betreuen zu lassen für Eltern, wo es einfach nicht anders geht. Es ist eine Innenstadtschule, in der ich arbeite. Da kann ich das auch verstehen, wenn beide Elternteile arbeiten oder die Eltern alleinerziehend sind oder so, dann brauchen die so eine Form von Betreuung. Und wie gesagt, dafür sind wir dann da und kümmern uns dann auch nicht nur um die, ich sag mal, Beobachtung und Beaufsichtigung, sondern auch um so Sachen wie die Entwicklung von jedem einzelnen Kind. Das heißt, ich mache auch sehr, sehr viel Elternarbeit. Ich bin auch sehr viel mit den Eltern im Gespräch und wir reden über das Kind. Okay. Wie geht's dem? Was braucht das Kind? Wo fühlt sich's wohl? Wenn nicht, warum? Und so weiter.
Cool. Krass, ganz großen Respekt davor. Also ich muss immer ganz ehrlich sagen, ganz großen Respekt vor allen Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten können und müssen und wollen, weil ich kann's nicht.
Du willst nicht.
Danke. Ja, ich habe es mit Menschen manchmal. Ja.
Ich hätte ja damals auf meinen Chef hören sollen. Also die erste Werbeagentur, wo ich war, das war so eine kleine Zwei-Mann-Agentur. Da war nur der Chef.
Wie ist der Schilderbude oder wie ist das?
Nee, das sagst du immer bloß, das sage ich nicht. Okay. Das war schon eine Werbeagentur. Da war nur der Chef, sein Sohn und dann ich im ersten Lehrjahr. Und kannst du dir ja schon vorstellen, wie das gelaufen ist. Ne? Der hat natürlich Azubi als billige Arbeitskraft geholt und ich habe damals noch gar nichts konnt, nicht mal die Computerprogramme oder so. Und war da nicht wirklich eine Arbeitskraft, ich war halt ein Azubi. Und dann hat er mich halt echt nach 6 Monaten wieder entlassen und hat zu mir gemeint, der Job ist nichts für dich, mach doch lieber was mit Menschen. Hätte ich mal auf ihn hören sollen. Aber damals ich noch nicht so. Heute würde ich was mit Menschen machen, aber damals nicht so.
Aber das war halt so gut, weil in Last der Agentur, der wäre auch das End vom Lied so ein bisschen.
Ja,
war,
ne? Machen wir
so,
was mit
machen Menschen. Machen wir was mit Menschen. Das war so, Gott, das war so treffend halt.
Ja, und was, also ich hatte als das veröffentlicht wurde, hatte ich viele Interviews und auch Leute, die gemeint haben, denen es vielleicht so geht wie dir, Flo, die dann halt sagen, ich habe gar keinen Bock auf so viel Gesellschaft, ich möchte gerne vor mich hinschaffen und meinen eigenen Gruß machen, deswegen ist diese Lösung, die du da am Ende von diesem Buch anbietest, ja jetzt nicht unbedingt allgemeingültig, und dann sage ich natürlich halt, stopp, wenn du zugehört hättest, also nicht jetzt du, sondern die Person, die mich fragt, dann hättest du gehört, dass ich bei einem Träger arbeite. Das heißt, ein sozialer Träger bietet ja nicht nur Jobs an, in denen man direkt Kontakt zu vielen Menschen hat oder zu einzelnen Menschen, sondern man kann ja seine Fähigkeiten, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung oder Layout oder sonst irgendwas, bei so einem Träger machen und dementsprechend dann auch Dienst an der Gesellschaft verrichten. Man verdient vielleicht 100 Euro weniger, aber ich finde das Gefühl von, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal von der Nikolauspflege oder von irgendeinem, was es in Bayern gibt so für soziale Träger, davon abends wegzulaufen und für die vielleicht einen Flyer gestaltet zu haben oder für die irgendwie einen Katalog, Druckvorstufe oder sowas gemacht zu haben oder was ihr sonst so den ganzen Tag macht, das ist doch noch geiler, oder?
Auf jeden Fall, wenn du das so sagst. Ja, das ist halt auch so das. Ich war dann halt auch irgendwann so, jetzt würde ich gern was mit Menschen machen. Weil ich war dann auch also deshalb bin ich nach Nürnberg gekommen, damals wegen dem Mann, und der war Jugenddiakon. Also was Ähnliches, was du machst, auch soziale Arbeit mit Kindern und so. Und das hat mir schon ziemlich gut gefallen, was der gemacht hat. Aber da war ich dann auch so, ja, jetzt ist auch zu spät, jetzt kann ich keine neue Ausbildung mehr machen und so, ne? Weil du hast ja dann irgendwie halt deinen Lebensstil und deine Verpflichtungen und was weiß ich, und dann denkst du, ja, jetzt kann ich nicht normale Ausbildung machen oder wie, aber ja gut, das, was du jetzt sagst, da bin ich halt nicht
und drauf gekommen, vor allem soziale Träger sind da sehr flexibel, was so fachfremde Ausbildung oder sowas angeht. Also bei uns im Team, das mittlerweile immer größer wird, weil auch dieser Ganztagesschulbereich immer mehr wächst, weil einfach der Bedarf größer ist, da haben wir nicht nur ausgebildete Pädagogen oder Pädagoginnen, sondern wir haben halt auch Leute aus dem Bereich, keine Ahnung, Sportstudentin haben wir eine, wir haben jemanden aus dem Einzelhandel und so weiter. Also die sind da sehr offen. Wenn man da jetzt hingeht und sagt, okay, das sind jetzt meine Fähigkeiten, ja, könntet ihr auch mit Kindern schaffen? Ja, vielleicht, weiß ich jetzt nicht so genau. Dann, ja, dann kommt doch mal zum Hospitieren vorbei. Also ich könnte es jedem nur empfehlen. Ich will da auch gar keine emotionale Erpressung oder so. Das wurde mir nämlich auch vorgeworfen, dass ich jetzt hier der, dass ich jetzt hier der Gralshüter bin, der weiß, was für alle das Richtige ist, auch beruflich. Das will ich auch gar nicht irgendjemandem vorschreiben, was er zu tun und zu lassen oder zu arbeiten hat. Aber so, ich sehe halt schon seit vielen Jahren, ja, ich sehe seit vielen Jahren, wie der soziale Bereich funktioniert und wie er halt leider auch nicht funktioniert. Und was es eben mehr braucht, sind noch mehr Leute, die da bei der Sache sind und Bock darauf haben, das zu machen und sich vielleicht auch selbst so ein bisschen hinten anzustellen und dann auch zu sagen, okay, ich verzichte auf mehr, also ich verzichte auf viel Geld. Das ist ein großes Problem in dem Bereich. Also das ist das allergrößte Problem, dass dieser Bereich so schlecht bezahlt ist. Weswegen ich dann noch mir noch mehr an den Kopf fasse, dass hier am Sonntag in Stuttgart ein CDU-Bürgermeister gewählt worden ist. Aus Backnange übrigens.
Oh shit.
Das sind so Momente, wo ich dann halt einfach denke, okay, du kannst nicht sagen, denen geht so schlecht im sozialen Bereich, die müssen unbedingt mehr Geld verdienen und dann nachher Kreuzle bei solchen Parteien machen. Das geht einfach nicht. Also da beißt sich so ein bisschen die Katze im Schwanz. Und wenn wir wollen, dass es in diesen Bereichen besser läuft, und dass da auch mehr Leute das attraktiver als attraktiver empfinden und da vielleicht auch wirklich mal den Gedanken machen, so, warum nicht? Warum nicht mal da so reingucken? Mal gucken, was die so anbieten. Wie gesagt, muss ja nicht mit irgendeiner Kindergruppe sein oder eben im Pflegebereich oder so. Kann ja auch sein, dass ich irgendwas in der Verwaltung oder sowas mache. Und dann aber, ja, da fehlt es, wie gesagt, schon an dem Aspekt, dass es halt finanziell nicht attraktiv ist für viele Leute. Und das kann ich voll verstehen.
Da hilft halt nicht einfach nur klatschen, ne, wenn die Situation mal scheiße ist.
Das, auf jeden Fall. Also das war auch sowas, wo ich mir echt gedacht habe, so, hey, um Himmels Willen. Also das ist aber auch dieser typische Konsens. Das ist so eine Sache wie, die Leute sollen mal besser bezahlen. Aber das ist genauso auch wie der Satz, ich könnte es nicht. Wo ich dann sage, nee, aber dann sei ehrlich zu dir selber und sag, ich will das nicht machen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber so sich dann damit aber auch nicht so richtig auseinanderzusetzen, weil das impliziert für mich, ich könnte es nicht, weil dann hat man sich's nicht richtig angeschaut, weil wie gesagt, es gibt ja auch viele Facetten im sozialen Bereich, die nicht unbedingt direkt am Menschen sein müssen.
Ja, ich habe dich schon verstanden. Ich habe deinen Wink schon verstanden.
Also bewirb dich doch mal.
Ja, genau. Nee, meine Mutter ist examinierte Altenpflegerin zum Beispiel und das ist so eine Sache, das habe ich mir auch angeguckt und das will ich nicht machen. Also das sage ich auch ganz ehrlich, das will ich einfach nicht machen.
Ja,
gut, das ist ja aber schon hardcore.
Also. Ja, aber das ist ein Extrem halt. Ne? Das ist jetzt für mich nicht. Ich habe mir zum Beispiel lustigerweise damals Schule, wir hatten dann drei Wochen, wo man sich so Ausbildungsberufe anschauen konnte. Also ich war eine Woche in einem Reisebüro. Ich war eine Woche als Metzger unterwegs und ich war eine Woche im Kindergarten.
Oh, du im Kindergarten? Genau. Oh Gott.
Das ist eine Geschichte, die kennt meine Frau nicht mal.
Aber jetzt erzähl.
Und wenn ich im Nachhinein so drüber nachdenke, war der Kindergarten einfach eigentlich das Geilste.
Aha.
Gewonnen bin ich dann Metzger, komischerweise.
Flo, der Kindergärtner, das wär's ja gewesen.
Gelernt habe ich dann Metzger. Aber es ist halt so, Da hat er das Bauchgefühl wahrscheinlich eher zum Metzger tendiert. Oh Gott, das hört sich jetzt alles
gut. Er ist aber jetzt kein Metzger mehr.
Wobei ich mir dich hervorragend in einem Kindergarten vorstellen könnte. Ja? Vor allem mit deiner Leidenschaft für Comics. Weißt, oder gerade auch in unserem Bereich. Du magst Comics, du magst hier was, Mittelalterzeug. Du machst wahrscheinlich auch geile Holzschwerter oder keine Ahnung. Wir Bogenschießen. Super. Ey, du gerade Ferienbetreuung, Bogenschießen. Geiles
Anlass. Du hättest Flo mal sehen sollen auf dem Mittelaltermarkt.
Ich also, habe da das Bogenschießen ja mit den Kindern. Genau, ich habe das Bogenschießen ja gemacht.
Hat er ganz toll gemacht.
Und ich habe das mit den Kindern gemacht, mit behinderten Kindern, mit normalen Kindern, mit Erwachsenen. Und die, komischerweise, waren die Erwachsenen immer die nervigsten.
Ja.
Die erwachsenen Leute waren die absolut nervigsten Kunden, die ich hatte.
Ja.
Weil die hören nicht zu. Und die wissen schon immer alles. Mhm. Die kommen schon und wissen alles halt. Mhm. Das ist furchtbar. Und da, die blocken auch sofort ab, ne? Wenn du ihnen irgendwie versuchst, was zu, stell dir doch einmal irgendwie ein wenig anders hin oder so. Ey, Alter, das ist furchtbar. Und bei den Kindern, die kommen mit großen strahlenden Augen, stellen sie hin und hören dir zu und versuchen das dann in ihrer Art und Weise so gut wie möglich umzusetzen. Und wenn das nicht so ganz funktioniert, dann hilfst du ihnen halt. Aber das geht halt auch. Ne? Mhm. Oh, krass.
Ja, also, so Spätkarriere als Kindergärtner.
Gab ein paar schöne Momente halt. Also gab auch dieser eine Moment mit dem Mädchen im Rollstuhl zum Beispiel, ja, wo dann viele gesagt, ja, warum schiebt jetzt die Frau im Rollstuhl das Kind dahin mit zum Bogenschießen?
Den Rasen dann unter.
Den Rasen unterschießen und sowas. Dann hat die Mutter halt gesagt, mein Kind kann alles, was andere auch können.
Mhm.
Und das Kind hat Bogen geschossen.
Ja.
Einmal frei. Mhm. Pfeile habe ich selber geholt, aber das ist ja dann wurscht in dem Moment. Mhm. Aber trotzdem.
Das ist weißt egal.
Du, ja. Aber die haben das auch können. Und jetzt im Nachhinein, wenn wir so drüber reden, weißt du, dann, ja, mach doch mal was mit Menschen.
Der Flo ist übrigens kein Metzger mehr, ne? Wollte ich nur mal sagen.
So musst du jetzt, das ist ja wurscht halt. Ja. Ist doch egal. Aber ja, aber so ist halt die Sache halt. Aber du hast schon recht, im Endeffekt will man es einfach nicht, ne? Das ist halt so die Geschichte. Das stimmt schon, ja.
Also wenn es wieder möglich ist, dass man sich gegenseitig besuchen kann, auch über Bundeslandgrenzen, dann seid ihr beide herzlich dazu eingeladen, mal bei uns in der Schule zu hospitieren.
Okay.
Und mal ein Angebot zu machen.
Okay.
Und dann gebe ich euch die krassen Kaliber. Und danach weiß dann wirklich.
Okay, krass.
Oh Gott.
Ah, geil.
Ja, ich kann irgendwie gar nicht mit Kindern umgehen. Also, finde ich immer halt. Aber andere Leute sagen das zwar immer zu mir.
Man hat immer Angst, man macht es kaputt, ne?
Ja. So, ich weiß auch immer nicht, was ich mit denen reden soll. Halt so.
Awkward.
Also, darüber, worüber du labern willst. Du, Kinder sind ja nicht doof.
Ja.
Die sagen dir dann schon, was laberst du gerade für einen Scheiß?
Okay. Ich stelle mir dann immer vor, das wäre ein Hund, weil ich kann super gut mit Hunden, aber mit
Ja, die können auch sitzen bleiben. Du musst sie nur beibringen.
Ja, richtig. Genau.
Ja, ja.
Genau.
Schon krass.
Ja, oder so. Ich bin auch nicht so, ich finde auch Babys nicht süß oder so, ne? Also wenn jemand mir ein Baby gibt, dann bin ich immer so, nee. Wie dieses Meme halt, wo hier von Harry Potter, wo der diese Alraune.
Die Alraune so hält. So,
ja. So bin ich.
Ah, ja. Ein Baby. Das kenne ich, ja.
Nicht so meins.
Babys auch, also jeder, der mir immer seine Babys zeigt und sowas, die sehen für mich alle gleich hässlich aus. Sorry, aber das ist furchtbar. Also ich finde Babys einfach nur so schrumpelige kleine Dinger, so.
Ah, okay, ich seh schon, ich glaube, wir müssen von dem Kinderthema weg, dann.
Ja.
Ja, lass uns mal zu dem Thema kommen. Im Übrigen, warum wir uns überhaupt getroffen haben, also für alle, die zuhören, die überhaupt noch zuhören, wir haben uns deswegen getroffen, weil wir uns so gut verstehen einfach. Das wussten wir schon vorher. Und ich habe mit der Jenny von Crosskult geschrieben und wir dürfen falls zu deinem Barbarkolor, den du ja frisch rausgebracht hast oder der Crosskult Verlag rausgebracht hat, dürfen wir falls Gewinnspiel machen, gell? Das habe ich überhaupt nicht erwähnt und gesagt halt. Völlig.
Wow.
Ja, wir dürfen nämlich zwei Barbarkolor-Exemplare verlosen.
Yeah.
Ja. Oh, gleich zwei haben sie euch geschickt.
Ja, sie haben gesagt, das sind halt recht teure Exemplare und da kann man nicht so viel auf einmal rausgehen.
Ja, die sind halt aufwendig mit der ganzen Farbe
Gönner,
und so. Und
richtige
Gönner. Richtig aufwendig gedruckt auch und so.
Ja.
Ja.
Also schon, also ist Papierqualität ist auch geil. Also die Haptik ist...
Mega.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Schon. Und was müssen die Leute eigentlich machen, dass sie es gewinnen können? Schreibt einfach an...
Hospitieren in der Schule vom anderen. Eine Woche.
Die müssen bei mir ein Angebot machen in der Fußball-AG mit 30 richtig, richtig üble Kinder.
Ja. Die richtigen Gang-Kids halt.
Nee, ich überlege mir gerade was könnten wir denn machen? Die Aufgabe sollte sein, also sie sollen euch schreiben, unter welcher E-Mail-Adresse kann man euch erreichen?
info@gigarigi.tv
Ist das echt so?
Ja. Info@geekerigi.de.
Oder es gibt sogar eine Gewinnspiel.
Ist das echt so?
Nee, warte mal, das ist eine andere. Eigentlich immer nur als ironischen Gag.
Wir denken Info uns nicht einfach irgendwelche Telefonnummern aus, die da nicht stimmen.
Ja, stimmt. Das war also, das, ja, was sollte das eigentlich? Wir haben extra angerufen.
Ging bei Möpse reiten im Elsass.
Richtig.
Keiner ging ran. Ja.
Das tut mir leid. So, ich muss mir nochmal ganz schnell. So, gleich mal Timestamp aufschreiben, genau. Das war nämlich der Trockner, hat die ganze Zeit gepiepst, hat mich wahnsinnig gemacht. Also was müssen die Leute tun, um diese zwei Exemplare, also beide zu gewinnen? Beide kriegt eine Person.
Beide.
Nein, genau. Natürlich nicht. Zwei Leute gewinnen, die E-Mail an info@geekeriki.de schreiben und folgende Frage beantworten. TV, oh, um Himmels Willen.
Fancy.
Folgende Frage beantworten. Es muss ja auch einen Bezug zu euch haben.
Muss nicht, aber kann.
Oder zu dir.
Sollte.
Oder zu dir.
Oder zu mir. Ja. Ach, ist ja egal. Die Leute wollen ja nur abgreifen. Nee, ist doch scheißegal, was.
Im Endeffekt, deswegen. Schreibt uns einfach.
Schreibt einfach, genau. Ich will das Ding.
Ich will das Ding, genau.
Die sollen schon was machen. So. Das ist okay, okay, das nicht. Okay. Also, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Was glaubt ihr denn?
Ja, ich habe dann immer nur Angst,
wenn
es zu krass ist, dann schreibt keiner.
Bitte?
Ich habe immer nur Angst, wenn es zu krass wird, dann schreibt keiner.
Also ich habe eine Frage, und zwar, wie heißt die Biermarke, die Band JBO nicht nur einmal besungen hat?
Okay, das ist gut, ja. Das ist eine gute Frage. Also, jetzt für alle, die noch zuhören, info@geekerigi.tv, schreibt da einfach, wie die Biermarke heißt, die Gruppe JBO.
JBO.
JBO aus Erlangen besingt öfters.
Mehrfach.
Ja, ja. Öfters.
Ich schreibe mir
und
das auf.
Wer richtig, richtig cool ist, kommt vielleicht sogar von dort und kann mir ein, zwei Flaschen davon zusenden, dass ich ein schönes Weihnachtsfest habe.
Ja, das können wir dir auch schicken, wenn du willst. Das ist kein Problem. Da können wir später nochmal drüber quatschen.
Genau.
Genau. So, jetzt haben wir das Gewinnspiel wenigstens abgehakt.
Kurzer Fun Fact, warum unsere Adresse geekerigi.tv heißt, weil geekerigi.de gehört einer Werbeagentur oder so ein Mann-Werbeagentur.
Irgendein Typen, der heißt Hahn, oder Hähnchen heißt der, Hahn heißt der oder so,
ja,
ähnlich, gell?
So.
Und hat sich das komplette geekerigi.de-Domain damals halt gespeichert und und da ist nichts drauf halt, gell? Das ist
sein Portfolio halt. Also es wird dann weitergeleitet, aber zu seiner Website.
Ja, es wird weitergeleitet, genau. Aber die Adresse selber ist eigentlich tot halt, weißt du? Und dann mussten wir Geekerigi TV nehmen.
Ja, und jetzt denkt
was
jeder,
für eine Arschgeige.
Ja,
so Arschgeige. Also dann schreibt mal alle an admin@geekerigi.de.
De,
ja. Mit dem Betreff, verpiss dich.
Verkauf die URL, genau.
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 Ach ja.
Ich hasse dein Gesicht.
So. Das war auch so eine Sache.
Also.
Die andere Sache, wo ich über dich gelesen hatte, was ich echt interessant fand, war, du warst in Amerika, gell, und hast deine Comics verteilt in Comicshop. Stimmt das? Oder hast du das nur so erzählt?
Ja. Nö, das mache ich so. Ich habe mal,
ja, erzähl mal, wie kam's da dazu?
Egon Forever Classics übersetzen lassen von einer Amerikanerin. Okay. Weil ich bin da ziemlich gerne. Wie ich ja vorhin auch erzählt habe, ich habe mal eine Zeit lang in Kanada gelebt. Und ich finde halt einfach, dass Amerika, also speziell die USA, irgendwie so der Ort ist, wo Popkultur im Prinzip entstanden ist. Also alles, was mich irgendwie inspiriert hat, kam irgendwie auch immer von da. Seien das jetzt die Ghostbusters oder Games oder so. Ich meine, über alles, was wir jetzt gerade gesprochen haben, alles ist irgendwie aus Amerika. So die erfolgreichsten Comic-Franchises, auch bei CrossCult, sind amerikanische Comic-Franchises.
Ja.
Oder halt natürlich Manga-Kult, aber das ist dann halt, ja, dafür haben die halt natürlich eine extra Sache. Aber amerikanische Comics, Marvel, DC und so, alles Amerika. Und deswegen wollte ich einfach mal gucken, wie das Zeug dort so ankommt, was ich so mache. Weil gerade humoristische Sachen aus Amerika fand ich auch schon immer super geil. Also muss ich auch sagen, gerade Barbarcolor hat da eine große Inspiration oder schöpft aus einer großen Inspiration aus, keine Ahnung, Peanuts, Garfield und so weiter. Also diese typischen Comicstrips aus der Sonntagszeitung dort, die halt so drei Panel-mäßig angelegt sind. Ja. Irgendwas wird erzählt und am Schluss gibt's eine Pointe.
Der klassische Stripper,
ja. Da wollte ich einfach mal gucken, wie kommen denn meine ganzen gesellschaftskritischen oder gaggigen Sachen so an. Und hab die, wie gesagt, übersetzen lassen. Hab die dann auch in diesem US-Format drucken lassen, was super teuer ist. Also eben nicht A4 und auch nicht A5, sondern irgend so ein Mittelding, halt so wie wir es kennen, US-Issue-Comics halt. Comic Issues, so rum. Und dann habe ich das drucken lassen und bin dann dort gewesen, habe auch Freunde besucht in der Zeit mal wieder in New York. Und dann bin ich von Comicladen zu Comicladen und habe die da den Leuten angedreht. Und die fanden es alle total cool. Also inhaltlich weiß ich nicht, kann ja auch so tun, als ob. Aber die fanden die Aktion cool. Und die fanden vor allem alle die Papierqualität sehr gut. Okay. Kein Witz, das wurde immer lobend erwähnt.
Mhm. Ja, da stellt sich mir, aber auch schon immer so folgende Frage: Ist der amerikanische Leser dankbarer als der deutsche? In der Hinsicht, dass du da einfach hingehst und sagst, so, guck mal, das habe ich gemacht, schaust dir mal an, wie findest du es? Und die sagen dann, oh geil, finde ich gut. Ist das Publikum very different?
Ich würde sagen, das Verständnis für Kunst und Kultur dort ist ein anderes, weil was zum Beispiel überhaupt niemand in Frage gestellt hat, und das war nämlich für mich so der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, ah, das läuft hier alles anders, war, dass es Strichmännchen auf Karo-Papier sind. So die Darbietungsform ist denen egal, weil die kennen so viel, die sind von so viel umgeben und von dort, wie gesagt, kommt ja der ganze Scheiß. Das heißt, die haben den Moment schon überwunden, wo man irgendwas kritisch hinterfragt, warum das wie gemacht ist, sondern da geht es wirklich nur noch um den Inhalt. Wenn du da als irgendwie, keine Ahnung, Skatepunk-Band in den 90ern hingeflogen bist, dann hat da keiner gefragt, warum die alle ihre Instrumente nicht beherrschen können und so komisch aussehen, weil die kannten das ja schon. Aber als du hier irgendwie damit angefangen hast, irgendwie hier schrabbel, da hat der Vater erst mal gesagt, Koko, der nicht singen, der Kerl, wieso nimmt man das auf der CD auf, das will doch keiner hören, weißt so. Warst und du dort hinterfragt es niemand.
Warst du in der Punkband? Warst du in einer Punkband?
Ja. Warst
du in einer Punkband? Ja. Wie alle halt, ne? Ich war auch in der Band, Nadine auch.
Ich war in einer Coverband.
Halt. Ja, wir waren eine Eigenproduktionsband.
Okay.
Also mehr oder weniger.
Ah, ihr habt bestimmt so Mittelalter-Rock gemacht, so wie Feuerschwanz oder sowas.
Nee, da war Feuerschwanz, gab's da noch gar nicht. Wie wir Musik gemacht haben, haben wir unsere großen Idole, Iron Maiden, Metallica und Megadeth, Slayer, SOD und noch ein alles paar andere. Das mischte dann alles zusammen und das waren dann wir.
Herr Metalman. Wie hieß die Band nochmal? Ich kann mir das nie merken.
Ich wollte schon Disorder sagen, aber das stimmt nicht. Disorder hießen wir nicht, wir hießen Confusion. Auch nicht wirklich besser ist.
Super.
Aber das war dann auch schon in so einer Schriftart geschrieben, die so zu einer Death Metal Band gepasst hätte. Nee, eben nicht, aber das war so ein Quatsch. Das heißt Quatsch nicht, wir fanden es geil damals. Und ich würde auch nichts drüber kommen lassen.
Okay.
Wir waren gut.
Ja, ich war halt so, also ich. Das erste war so eine kleine Band, also eine Akustikband, da war halt ein Akustikgitarrist, ein E-Gitarrist und ich am Gesang. Und wir haben halt immer in Erlangen gibt es so einen Musikkeller, ich weiß nicht, ob du den kennst, Stroheim. Da ist es auch so
urig,
ein Kulturverein, die fördern halt diese ganze Musikszene in der Gegend. Da sind wir halt immer auftreten und dann halt so Bamberg, Blues-Kneipe und bla bla bla, halt so kleine Kneipen haben wir und das war richtig schön. Und da haben wir halt Coverbands und teilweise auch eigene Sachen, was uns halt selber gefallen hat, ne? Und das ist halt geil, weil da hören die Leute dir auch zu, weil die kommen da auch hin, weil sie Musik hören wollen halt, ne? Und dann war es halt aber blöd, der Akustikgitarrist ist nach Israel ausgewandert, wegen einer Frau. Und wir haben dann auch keinen wirklichen Ersatz mehr gefunden und dann ging das alles auseinander. Und danach war ich halt in so typische Bierzelt-Coverbands halt, ne? Wo du halt AC/DC spielen musst und die Hits, wo die Leute hören wollen. Und
Summer of 69 und Jump von
Venom. Genau, als ganz Programm. Und das war dann nett, aber das war dann nimmer so meins. Und da war ich dann so in 3-4 so Dingern irgendwie und irgendwann habe ich es dann ganz aufgehört. Also war dann auch nimmer so.
War bei uns komischerweise auch so. Bei uns war es, wir haben immer auf Kerwa gespielt und irgendwie auf Motorradtreffen, keine Ahnung, wo es die Bierflaschen nach dir geschmissen haben. Und wir haben einen Sänger aus Amerika gehabt, das war eigentlich ganz cool, der Sean aus Indiana, Indianapolis.
Der Sean
war unser Sänger. Und in der damaligen Zeit, ich meine, wir reden hier von 1997, 98, da einen amerikanischen Sänger zu haben, war schon geil. Also das hat er erst einmal danach machen müssen. Und da haben wir natürlich auch die ganzen Fetzer gespielt von Blink
182
über, Roof is on Fire, mein Gott, ich weiß schon über...
Bloodhound Gang,
danke. Und solche Geschichten halt, ne, haben wir natürlich schon gespielt. Und dann haben wir auch so ein paar eigene Sachen immer mal wieder so dazwischen gestreut und sowas, aber das ging dann auch irgendwann auseinander. Ich meine, wir hatten dann einen Gitarristen, der wollte eigentlich immer mehr so die Hammond-Orgel mit drin haben und
More Cowbell.
Und ding, hatte ding. More Cowbell, ja genau, More Cowbell. Und hatte vor sich die typischen 12 Verzerrungsteile stehen, ja, ja, halt, dass er bei jedem, mehr Equipment, dass er bei jedem Akkord, keine Ahnung, irgendeine andere Taste drücken musste. Ja, ja, so. Und das ging halt, irgendwann ist auseinandergegangen.
Je mehr Equipment, umso schlechter sind sie meistens.
Hey, das ist dann irgendwann auseinandergegangen, ja.
Was hast du für ein Part gehabt in deiner Band?
Achso, ich war Bassistin übrigens.
Du?
Ich habe alles mal gespielt. Also bei mir war es halt so, ich habe schon relativ früh Möglichkeiten des Ausdrucks gesucht. Und mit den Strichmännchen habe ich ja schon sehr früh angefangen, da war ich 11. Und irgendwann mal habe ich die Musik für mich entdeckt und fand, keine Ahnung, Die Ärzte toll und Bad Religion und so. Und dann wollte ich, eigentlich wollte ich bei jedem Ding immer so, wie ist es, wenn ich das jetzt selber mache? Also es hat mich immer interessiert, das irgendwie selber mal zu versuchen. Und deswegen habe ich da auch relativ früh, haben wir angefangen, Kassetten aufzunehmen und Musik zu machen, ohne irgendein Instrument zu können. Oder während man halt gerade Gitarrenunterricht anfing. Und dann waren die zwei Akkorde, die man dann halt spielen konnte, waren irgendwie das, so das Geilste. Und da hat man irgendwie so ein bisschen drüber gesungen und das hat sich dann immer weiter, hat man dann erstmal gemerkt, wie so eine Band funktioniert. Und dann habe ich Schlagzeug gespielt, ziemlich schlecht. Also ich kann super einen Takt halten, aber sonst kann ich nix. Also es war wirklich die ganze Zeit nur duf, 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 duf. Und da habe ich dann gemerkt, okay, geil, Punk. Ne? Also
ja,
da braucht man, da braucht man nicht mehr. Ja, da kann jedes Lied so klingen, super. Ja. War auch immer meine Mucke, ist es bis heute. Und dann bin ich aber irgendwann auf den Bass umgestiegen. Da hat mich quasi der Schlagzeuger an den Bass hingemobbt. Also der spätere Schlagzeuger, also der Basser hat quasi irgendwann gesagt, so, Herr, du kannst es halt einfach nicht. Außerdem singst du auch noch, das ist scheiße, am Schlagzeug zu hocken und zu singen, das macht nur Phil Collins. Und dann
Bela.
Ja, und Bela B, genau. Und dann bin ich da weg verschwunden und das war für mich dann natürlich super, weil dann konnte ich Frontmann sein. Basser ist eh scheißegal, den kannst du runterdrehen, weil da steht keiner im Jugendhaus, der sagt, hey, Moment mal, wer spielt denn der da für einen Scheiß? Also auf den Bass achtet einfach niemand. Das ist völlig unwichtig.
Ja, ja.
Und deswegen, also so ging es dann immer weiter. Und was mir halt immer wichtig war, war halt, dass es auch am Schluss irgendeinen Output gibt. Also ich bin auch aufgewachsen in einem Environment voller Coverbands oder ich sag mal Metal-Musikern, die sich alle so ein bisschen zu ernst genommen haben, die halt gleich irgendeinem großen Vorbild nachgeeifert haben und da wollten sie hin, aber ohne die Zwischenschritte, also ohne die Zwischenschritte Hockezäh, irgendein Dorffest und sonst irgendwas, sondern nee, also wenn, dann schon direkt gleich in die Schleierhalle.
Ja. Genau,
und das konnte ich halt nicht nachvollziehen, weil ich habe das ja verstanden, wie Underground-Musik funktioniert. Und deswegen haben wir dann, also ich bin nie über den Status raus, dass man halt mal eine CD aufgenommen hat oder eine Platte hat pressen lassen von 500 Stück, die dann natürlich im Keller verstaubt sind, diese Exemplare. Aber das fand ich war eine fantastische Zeit, weil wir vor allem viel rumgekommen sind mit den ganzen Bands. Also ich bin dann auch irgendwann wieder ans Schlagzeug gewechselt, da haben wir dann nur noch Trash-Punk gemacht, weil das die Zeit so ein bisschen hergegeben hat. Und da sind wir wirklich echt unterwegs gewesen. Es war toll. Vor allem viele tolle Leute dadurch kennengelernt. Vor allem viele Leute, die ihre Instrumente deutlich besser beherrschen und jetzt auch viel, viel erfolgreicher damit sind, wie zum Beispiel die Jungs von Pasco oder so. Oder so Leute, die in diesem ganzen deutschen Punkrock-Bereich immer noch sehr aktiv sind. Und vielleicht sogar mal die ein oder andere Chartplatzierung verbuchen können.
Ja, heutzutage gibt es halt YouTube, ne? Da ist das alles ein bisschen einfacher, sich so
als
Bandname zu machen.
Total. Veröffentlichungswege, also ich habe auch so drüber nachgedacht, wie das so Anfang der 2000er war mit dem Internet. Ihr seid wahrscheinlich auch so richtige Foren-Heinis gewesen. Da war bestimmt, ihr wart bestimmt im Nightwish-Forum teilweise aktiv oder keine Ahnung.
Nee,
das nicht, aber
auf MySpace.
In anderen Foren. Also bei uns hat das Internet mit dem 56, also bei mir hat es zumindest bewusst mit dem 56K-Modem angefangen, wo du es Buchse gesteckt hast und die Mama hat dann nicht mehr telefonieren können und hat gesagt, was ist denn jetzt schon wieder? Warum geht das Telefon nicht? Ne? Und was halt im Internet kennt und hast da mit der neuesten AOL-CD oder so hast du halt das neueste AOL runterzogen und warst halt dann mit ISDN für Minuten im Internet, weil da gab es noch keine Flatrate.
Stundenweise Abrechnung war das.
Und das kam dann alles erst später und Internet habe ich so richtig auch durch Online-Gaming komischerweise kennengelernt, durch Diablo 1 zum Beispiel. Also Diablo 1 habe ich online gespielt und dann das wirklich gesuchtet war dann Diablo 2. Also das hatte dann auch schon so dieses kleine Ding. Aber Foren gab es halt dann eben auch zu diesen Spielen hin, ne? Ist ja klar.
Genau.
Und da hast du dann, da hast dann schon Gas gegeben, ja.
Das erste, wo ich da so war, war bei MySpace. Das war für mich damals so die Musikerplattform. Da habe ich, glaube ich, ein paar Liedle von mir hochgespielt gehabt oder so. Ich weiß gar nicht so genau, aber...
MySpace,
ja.
MySpace. Das gibt's eigentlich, gell? Wahnsinn. Aber das war für mich eine Offenbarung, MySpace, weil ich irgendwann rausgefunden habe, wie man da voll viele Leute auf einmal so adden kann. Und dann bin ich da wirklich abends da gesessen mit meinem Künstlerprofil, da habe ich noch so Liedermacher-Mucke gemacht, als Autobot. Und dann habe ich die ganze Zeit irgendwelche Leute geaddet. Also wirklich, da hatte ich so einen krassen Automatismus. Das war für mich so die absolute Supererfindung.
Ja,
krass.
Ja, Internet ist.
Und ohne das hätte ich auch keine Konzerte irgendwo in Bamberg oder so gespielt.
Okay. Ja. Ich meine, ohne Internet wäre vieles jetzt nicht so, wie es halt ist, ne?
Ja.
Ich hätte Nadine nie kennengelernt.
Nee.
Also, habt ihr euch über World of Warcraft kennengelernt?
Indirekt.
Indirekt, ja. Indirekt über ein Forum halt eigentlich, über buff.de.
Also das war, muss ich kurz erklären, da wo ich geschafft habe, halt Computec, da waren ja viele Sachen unter dem Dach von dem Verlag, unter anderem buff.de. Ja. Und das ist so Portal für World of Warcraft. Ah, okay. Genau, und da war ich früher, habe ich übrigens auch einen Song mit denen gemacht, wo die World of Warcraft Beta 2017 war die vorbei. Und dann habe ich mit den Jungs da so einen Song eingesungen, die Beta ist vorbei. War ein ganz großer Hit.
Ganz großer Hit. Alle haben es mitgesungen.
Alle Leute hinkalt. Genau, was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, und da gab es dann irgendwann auch dieses MyBuff. Also da war Facebook noch nicht so wirklich angekommen in Deutschland.
Nee.
Und dann hatten die MyBuff, das war so eine soziale Plattform auf Buff.
Ja, das war so das Gegenstück zu StudiVZ.
Ja,
oder so,
StudiVZ gab es damals schon. Ja. So ähnlich war das dann da. Und da war der Flo auch, weil der war Forum-Moderator bei Buff.de und hat da das Forum immer moderiert, weil es ihm Spaß macht, Leute in die Schranken zu weisen. Mhm. Und
ich habe gerne recht.
Ja, genau. Flo hat gerne recht. Und dadurch kannten wir uns, in Anführungszeichen, hatten uns halt so ein bisschen auf dem Schirm halt, ne? Ja. Aber ich hatte damals auch einen anderen Freund und ja, keine Ahnung, ich war eigentlich nie Single.
Immer, wenn Nadine mir in den Kopf gekommen ist, hat sie immer vergeben, immer.
Ja. Und dann war es irgendwann... nimmer so. Da war ich dann Single.
Ja,
und
gut,
dann,
aber das wusste in dem Moment, denn das hat sich erst durch Gespräch entwickelt, dass man das rausgefunden hat, dass du nicht vergeben warst.
Ja, aber ich hatte ihn auch auf dem Schirm. Ich hatte mal irgendwie so eine lustige Aktion gemacht, wo jeder so Spiegel-Selfies
eingeschickt hat.
Und da hast du auch mitgemacht.
Oh.
Und er hat dann später auch auf Facebook immer dann bei mir kommentiert und so. Ja. Und dann war es mal so, wir haben da einen gemeinsamen Freund, auch aus dieser WoW-Blase gehabt, der ist aus Remscheid und der kam hierher nach Nürnberg und weil sich bei meinem Tätowierer, wo ich immer hingehen, tätowieren lassen wollte. Und dann hat er gesagt, ja, wollen wir uns dann nicht treffen auf einen Kaffee? Und das hat er Flo auch gefragt. Und
hat er mich auch gefragt.
Und heute weiß ich, dass das völlig irre ist, weil Flo das normalerweise nie gemacht hätte. Erstens mal unter der Woche aus dem Haus gehen, dann nach Nürnberg rein mit dem Zug. Und das hätte er nie gemacht, hat er natürlich doch gemacht wegen mir.
Ja, weil ich wusste, der hat mich damals angeschrieben und hat gesagt, ja, er ist in Nürnberg, ob ich nicht Bock habe, da vorbeizukommen. Und dann habe ich überlegt, ich weiß nicht. Und dann hat er dazu geschrieben, ja, weil die Nadine kommt auch. Ja, alles klar.
Bin dabei. Oh ja, okay.
Genau, und es hat dann
auch... Hatte eh nichts vor.
Ja, und es hat dann sofort... Also, gefunkt in dem Sinne. Ne?
Wir haben uns halt unterhalten
sofort,
halt.
Sofort verstanden und gelabert. Und der hatte gar nichts mehr zu sagen, weil wir die ganze Zeit geredet haben.
Er war leider so das dritte Rad am Wagen dann sofort.
Und ich habe ihn dann auch zum Bahnhof gefahren und so.
Ja, war cool. Und dann haben wir uns später nochmal getroffen zum BlizzCon schauen.
Genau, und dann war die BlizzCon, die Messe von Blizzard.
Ja, die Hausmesse.
Genau.
Und dann, da haben wir uns dann bei Nadine getroffen. Genau. Und da haben wir dann, oh Gott, das ist so awkward eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, so wie wir zusammen auf der Couch lagen.
Na, ja, egal. Weil du warst auf der Couch und ich war auf so einem Sessel, weil ich wollte dich ja jetzt nicht so anbaggern. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, ich will dich jetzt nicht anbaggern, aber ich komme jetzt auf die Couch, weil ich kann hier nicht mehr sitzen.
Ja, genau.
Genau. Und dann waren wir erst noch so einen Monat oder so nur befreundet, bevor wir dann zusammen waren.
Ja.
So war das.
Und dann ist Nadine immer von Zündorf zu mir gekommen mit ihrem kompletten PC-Equipment. Und dann haben wir gemeinsam immer World of Warcraft gespielt.
Haben wir meinen PC mitgebracht.
Habt ihr zusammen World of Warcraft. Ja, krass. Spielt ihr das noch?
Ja.
Wieder. Ich habe jetzt 5 Jahre gar nicht mehr gespielt. 0. Aber jetzt im Moment gerade wieder so wenig.
Ist krass, weil jetzt kam erst ein neues Add-on raus. Halt. Das Spiel ist jetzt über 15 Jahre alt. Musst du dir mal vorstellen.
Ja. Ja, ja.
Und das hat, 16 schon. Und es hat Millionen von Spielern immer noch halt. Seit der ganzen Zeit über halt. Also World of Warcraft ist ein ganz krasses Internetphänomen, finde ich. Also auch in der Spielebranche selber.
Absolut, das war schon ziemlich, wie soll ich sagen, es hat schon eine Marschrichtung vorgegeben für Online-Gaming. Das kam halt auch zum richtigen Zeitpunkt. Das kam zu dem Zeitpunkt, wo halt alles stabil war. So alles, was irgendwie davor es versucht hat, so zu machen, ist halt alles eingebrochen. Also ich habe letztens über so Sachen nachgedacht wie so Second Life oder so andere so brückentechnologische Experimente, die halt einfach an der Technik gescheitert sind oder am Ausbau der Technik oder an der Entwicklung oder so. Und World of Warcraft kam halt zu einem Zeitpunkt, wo das genau in dieser Form einfach möglich war.
Ja, und Blizzard hat halt einfach drauf, das Zeug so rüberzubringen, dass es jeder versteht. Weil vorher waren halt MMOs oder so Second Life oder so halt wahnsinnig kompliziert und waren nur was für krasse Nerds und WoW versteht halt jeder. Also das ist halt so einfach.
Ich meine, ich bin großer Star Wars-Fan zum Beispiel und das Online-Gaming in der Hinsicht, also dieses Massive Multiplayer Online-Gaming habe ich damals mit Star Wars Galaxies angefangen. Und dieses Spiel war unheimlich komplex. Erstens war es komplett nur in Englisch und zweitens gab es kein Tutorial. Du hast einen Charakter erstellt und bist einfach in die Welt geschmissen
worden. Und warst da.
Warst halt da.
Das heißt, bei WoW
war ganz anders.
Da gibt es eine Tutorial-Phase, wo dir alles erklärt wird und so. Ja.
Also es war schon, wie du schon sagst, das gab halt einfach dieses, das war zur richtigen Zeit am richtigen Fleck und es hat einfach was ausgefüllt, was gerade gebraucht wurde. Und das hat World of Warcraft verdammt gut gemacht. Und sie haben eine gute PR gemacht halt.
Ja, auf jeden Fall. Und es hat ja halt genau den richtigen Grad an Umfang, weil ich erinnere mich noch, dass ich davor auch so ein bisschen Online-Gaming gemacht habe. Ich bin aber auch so aus der Generation LAN-Party. Also wir sind oft mit unseren Rechnern in der Gegend, also im Flegge rumgefahren und einer hat halt irgendwie im Keller das Zeug aufgebaut und dann gab es immer einen, der immer wusste, wie das alles funktioniert so mit dem Netzwerk und Technik und Scheiß. Hab ich nie gepeilt. Deswegen musste der halt auch immer dabei sein. Auch wenn der vielleicht nicht so gut war.
Es gab immer den einen, ja.
Ja, und da haben wir dann halt Shooter gespielt. Da haben wir hauptsächlich Tactical Ops gespielt. Das war so wie Counter-Strike, allerdings von Unreal, in der Unreal Engine. Und dann habe ich online zu dem Zeitpunkt, wo ich dann das erste Mal so DSL zu Hause hatte und alles so stabil lief, habe ich hauptsächlich Unreal Tournament halt gespielt. Und dann, ich glaube, Unreal Tournament 2000 irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie es hieß.
Unreal Tournament 1 habe ich gespielt, ja.
Geil. Das war so geil und da war ich auch voll gut.
Also ich bilde mir auch ein.
World of Warcraft hat mich leider nicht angesprochen, weil ich tatsächlich, trotz der Tatsache, dass ich diesen Barbarkolor gemacht habe, mit so Fantasy ab 1999 nicht mehr viel anfangen konnte. Das war mir dann einfach zu... Das fanden so die Realschulmettler gut. Also welche, die so schwarze Mäntel anhatten und immer so und sich immer so selbst als Außenseiter, aber das auch so ein bisschen als Stilmittel verwendet haben und so.
Ja.
Und die fanden halt auch dieses ganze Fantasy-Troll, Herr der Ringe-Zeug irgendwie cool. Und da bin ich dann so ein bisschen ausgestiegen. Das war mir dann nicht trashig genug. Es hat sich alles ein bisschen zu ernst genommen.
Okay. Mhm. Ja, es ist interessant, weil wir sind ja fast dasselbe Jahrgang. Ich bin 82er Jahrgang, Nadine ist
älter.
Aber,
79.
Aber wir hängen ja fast alle zusammen. Also, und da ist auch so die Geschichte hier. Unreal Tournament, verdammt, ich habe früher so viel Unreal Tournament gespielt. Und wir haben auf der LAN-Party, wie du schon sagst, es gab immer den einen, der hat alles gemacht. Ich weiß gar nicht, warum es nur diesen einen gab, aber der war halt da. Und wir haben Steckerleisten überall auf dem Tisch gehabt und jeder hat seinen Stecker rein und sowas und einer hat am Ende vom Ding hat die Mikrowellen eingeschalten in der Steckerleiste und hat Mats gemacht und die ganze scheiß Steckerleisten ist durchgeraucht und alles war still. Und was am Anfang auch immer gemacht worden ist, man hat erst mal die ganzen Pornos gezogen, die es so gab halt. Das hat man erst mal so durch die Bank durch. Jeder hat hier erst mal rumgesaugt und dann ist das interne Netzwerk zusammengebrochen. Jeder hat rumgesaugt. Und dann haben wir auch Shooter gespielt. Wir haben damals immer dieses SWAT gespielt. Das hieß SWAT irgendwas. Da hast du so eine 4-Mann-SWAT-Gruppe gehabt.
Mhm.
Und bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir nur gegen den PC gespielt haben oder ob die andere Gruppe, die die Terroristen, sage ich jetzt mal, oder diese Einbrecher da spielen konnten. Das war es jetzt gar nicht mehr. Aber das war ganz cool. Das war schon so Teambuilding-Maßnahme, ja. Wo man halt zusammen einfach gespielt hat, weil du als Ego da nicht durchgekommen bist. Da hast du immer verkackt als Ego-Typ.
Aber ich erinnere mich tatsächlich noch an dieses Spiel. Also ich erinnere mich noch an die gebrannte CD, wo es drauf stand, quasi so. So habe ich es noch in meinem inneren Auge.
Immer, war da alles gebrannt. Da war auch diese ganze, sag mal, dieses Brennen ist böse und so, das gab's, also man hatte das Gefühl irgendwie dafür noch nicht. Also ich bin mir, man hatte schon immer so einen Hinterkopf, vielleicht ist das nicht so ganz legal, wenn hier 10 Leute 10-mal das gleiche Spiel von einem bekommen, aber man hat es halt gemacht, ne? Irgendwie.
Auf jeden Fall, und ich meine, man war ja auch noch nicht so alt, also da war auch das Verständnis für sowas, das war überhaupt nicht, keine Moral, in der Hauptsache geil kriegen. Ja, also genau. Ich erinnere mich noch an, da gab es jemanden bei euch in der Region, der hatte irgendwie schon einen CD-Brenner Mitte der 90er und der hatte so richtige Vertriebswege für seine gecrackten Sachen. Was? Also da kamen dann irgendwann mal einmal monatlich Stapel voll gebrannter CDs zu irgendeinem Kumpel, der die da quasi über so eine kopierte Liste bestellt hat, und auf diesen CDs war dann halt Doom und Mortal Kombat 3 und keine Ahnung, das ganze Zeug gebrannt auf andere. Und das kam immer aus Franken, das weiß ich noch. Da hieß es dann immer, da hat irgendjemand immer gefragt, ey, hast du wieder Päckle aus Hof gekriegt?
Aus Hof, ja, da ist das.
Ja, das Päckle aus Hof.
Krasses Eck da drüben, Hof und so. Ja, ja.
Ja, das kam auch immer in so einem Eisklotz.
Geil. Ah, das war jetzt ein ganz großer Bogen von amerikanischen Comics zu, wo waren wir jetzt? Bei amerikanischen Comics.
Zu dem kältesten Ort in ganz Bayern. Ja.
Genau. Ach so, ich wollte dich noch fragen, wer ist dein Lieblings-Ghostbuster? Weil du hast von Ghostbusters erzählt.
Na, Egan Spengler, natürlich.
Egan Spengler, geil.
Also ja, wegen Ego und klar, natürlich, der hat ja seinen Namen schon auch irgendwo her und da gibt es verschiedene Einflüsse, aber der ist auf jeden Fall einer davon.
Geil. Wie kam das eigentlich, dass du das angefangen hast, so Comic zeichnen? Und veröffentlichen dann.
Ja, veröffentlichen eher ganz noch, weil in der Schule hat er gesagt, er hat angefangen, gell?
Ja, klar. Also, du hockst im Unterricht, dir ist langweilig und dann zeichnest du sofort dich hin. Ich kann das auch gerade in meiner Klasse, die ich betreue, beobachten. Da machen das mittlerweile auch sehr, sehr viele. Weil die dann auch immer, wenn ich sie irgendwie zurechtweise, sagen können, ja, Herr Lux, das hast du doch früher auch gemacht. Und jetzt verdienst du Geld damit.
Shit.
Genau. Ja, und weil die kennen ja meine Story und das ist dann auch immer ganz süß. Also so genauso aus demselben Antrieb raus. Langeweile, Schulinhalt, was interessiert mich das hier gerade, was da passiert? Deswegen, hier ist doch viel geiler, hier ist die Action auf dem Papier, die aus meinem Kopf auch noch entsteht. Und dann hockst du einfach irgendwann da und irgendjemand kriegt es zu Gesicht und sagt, das ist ja total witzig. Und reicht es vielleicht sogar noch in der Gegend rum und dann bist du ja selber irgendwann davon überzeugt, okay, das finde nur nicht ich jetzt toll, dass ich das gemacht habe und es hat mir in dem Moment Spaß gemacht, sondern ich habe ja tatsächlich irgendwie gerade Einfluss auf den Gemütszustand der anderen Person. Und manche machen Stand-up-Comedy, manche machen Poetry Slam, manche machen Musik oder malen Bilder oder keine Ahnung, haben ein anderes Ventil und bei mir war es halt das und dann direktes Feedback kriegen von Leuten, die dann sagen, hey, ich find's total gut, ist doch super.
Na, hast du,
und Gott sei Dank konnte ich immer gut damit umgehen, wenn jemand gesagt hat, er findet's scheiße.
hast du im Eigenverlag hast angefangen, hast, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich habe jetzt in den letzten Tagen so viel über dich gelesen und gehört, ich bringe schon alles durcheinander. Eigenverlag hast du gesagt, ja, furchtbar, mein Kopf ist voll. Eigenverlag angefangen, genau, und dann bist du Crosscall. Wie bist denn du? Kannst du es erzählen, wie du mit Crosscall in Kontakt gekommen bist?
Ja, ganz einfach. Nicht, tatsächlich so einfach Netzwerk und Beziehungen. Okay. So. Das brauche ich gar nicht verhehlen, weil das wäre eine Lüge. Hätte ich jetzt einfach an Crosscall irgendwas hingeschickt, dann hätten die das nicht mal angeschaut. So, ich weiß ja, wie das alles läuft. So über die letzten paar Jahrzehnte weiß man schon, warum man sich an vielen Dingen die Zähne ausgebissen hat. Ne? Es ist leider so, ich finde es auch selber nicht so geil, dass es so ist, dass man auf jeden Fall irgendjemanden irgendwo kennen muss, wenn man am Ende ein veröffentlichtes Produkt haben will. Sonst geht's nicht. Diese Zeiten, wo man ein Demo-Tape an ein Label schickt und der A&R sitzt da, packt das Ding aus, stopft es rein und sagt, that's the next big thing und am Ende gibt's hier, keine Ahnung, Bon Jovi oder so. Die Zeiten sind einfach seit den 90ern vorbei. Diese romantische Vorstellung, die kann man sich schenken. Man muss tatsächlich ja, es andere Wege finden. Und in meinem Fall war das so, dass der Michael Schuster, der hauptsächlich eigentlich für Manga-Kult zuständig ist bei,
ah, okay,
bei CrossCult, der, den kenne ich schon seit einer Weile und der war dann, wir sind da irgendwie mal zusammengesessen und dann habe ich gesagt, hier, ich habe Lars der Agentur-Depp gemacht, das ist eine durcherzählte Geschichte, das wäre doch mal was eigentlich für euch, weil ihr macht ja auch Graphic Novels und auch mal ein bisschen witziges Zeug, so mit Peanuts und mit Trump twittert oder was ist noch, was sie so in den letzten paar Jahren einfach mal ausprobiert haben, neben der 580. Auflage von Walking Dead und was haben sie noch, Avatar oder so. Ja, und dann gut, hat er gemeint, ja, was soll er machen? Weißt du, Michael Schuster ist halt auch ein lieber Kerl, der sagt nicht nein.
Ach so, das
war natürlich, das war natürlich gemein. Nee, ich habe ihm natürlich auch in manchen Sachen ein bisschen geholfen. Der spielt ja auch in so Metal-Bands und dann habe ich sehr wohlwollende Reviews in verschiedenen Fanzines und auf Online-Plattformen und so darüber geschrieben und ihn da so ein bisschen unterstützt. Und dann hat er gemeint, komm, das ist doch jetzt kein großes Ding, wir versuchen es einfach mal. Und dann haben wir das so gemacht und dann saßen wir da irgendwann bei CrossCult und ich habe mir gedacht, wow, also irgendwie cool. Und auch, die haben damals auch wirklich mit Lars Agentur einfach einen geilen Job gemacht. So, ich hatte viel so Pressetermine. Ich bin tatsächlich so von der Arbeit, dann hatte ich noch irgendwie 2-3 Elterngespräche, dann vielleicht sogar noch einen Elternabend und von dort aus mit der Bahn nach Hause und dann direkt an Rechner und irgendwie Interview mit dem Deutschlandfunk oder so. Das war eine sehr anstrengende Zeit, aber es hat sich auch am Ende ausgezahlt, weil so ist ja auch dann irgendwie ein Exemplar bei euch gelandet.
Das frage ich immer ganz gern, das habe ich die Katrin damals auch gefragt. Wie ist es für dich, wenn du das erste Mal so ein Exemplar in der Hand hast von deinem Werk, sage ich mal? Wie fühlt sich das an?
Also, ich muss sagen, beim Barbarcolor war es ziemlich unspektakulär, weil da bin ich kurz vorbeigekommen und dann, hier ist es ja schon. Ah, okay, angeschaut und so. Aber das war ja auch schon ein im Prinzip fertiges Produkt. So, da habe ich jetzt nicht auf irgendwas Großes hingearbeitet, dass am Ende so ein fettes Ding dasteht und ich. Ja, sondern das war ja eher eine Compilation. So, das ist dann wahrscheinlich so, wie wenn Halloween ihre 85. Best-of irgendwie abholen. Dann sage ich, okay, na, alles klar. Super, super Lieder drauf, aber die kennen wir jetzt auch schon seit 20 Jahren. Also so. Und so war das da. Aber bei Lars der Agentur, der muss ich tatsächlich sagen, da hat irgendwie alles gepasst von der Stimmung her, weil das hat mir der Michael Schuster völlig kränklich auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt überreicht, wo ich am selben Abend noch eine Lesung hatte in so einem Zelt. Also nicht auf dem offiziellen Weihnachtsmarkt, sondern am Marienplatz, so ein alternativer Weihnachtsmarkt. Und da muss ich sagen, das war aber auch den 35 Glühweinen geschuldet, die ich an dem Abend getrunken habe, bin ich also mit einem wirklich krassen Gefühl nach Hause gefahren. So, da hatte ich dieses eine Exemplar, weil er hatte nur eins, das er mir geben konnte. Nee, zwei, das andere habe ich an dem Abend noch verlost. Das eine, ich saß wirklich in der Bahn und hatte das auf meinem Schoß und da habe ich dann wirklich gemerkt, da habe ich viel Arbeit reingesteckt. Da habe ich viel Herzblut reingesteckt. Das ist voll geil, das jetzt in der Hand zu haben. Und das war ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und bei meinem ersten Cartoon-Band, dies ist ein Egon Forever Cartoon-Buch, das ist im Ventil-Verlag erschienen, da war es auch krass, weil das so wirklich das allererste Mal war, dass ich einen Vertrag unterschrieben hatte und dass da was nach Hause kam in so einer Kiste, wo ich mir gedacht habe, wow, also das war jetzt nicht nur durch eigene Wege ist das jetzt entstanden, nicht nur DIY, wie ich es eigentlich gewohnt war, mit allem, was ich bis dahin gemacht habe. Alles war immer DIY, ich hatte nie ein Label oder einen Vertrieb oder einen Manager oder sonst irgendwas, sondern ich hatte immer 100% Dayjob und mein Hobby, verrückt eigentlich, gell, mit über 30 immer noch an so einer Scheiße festzuhalten, aber dann zahlt sich's in dem Moment ja aus, Scheiße, wo dieser Karton dasteht.
Ja. Ist doch geil. Ich finde es sehr interessant, weil Katrin Gall zum Beispiel, die hat ja im Splitter Verlag Radius rausgebracht, den Comic, und die habe ich damals auch interviewt und bei ihr war es ja, also same story, nicht ganz, aber die hatte damals auch im Eigenverlag, hat sie erstmal Radius rausgebracht und das hatte sie dann zu Splitter, glaube ich, geschickt. Oh, Schande über mich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, aber das war halt auch so, wo sie dann gesagt hatte, wenn du dann dein eigenes Buch, was du gemacht hast, wenn du das dann das erste Mal so in der Hand hältst und sowas, das ist schon was ganz Besonderes. Es freut mich total halt, dass die Leute dann sowas Geiles erleben können halt. Finde ich cool.
Ja, vor allem, wenn du schon mal was im Eigenverlag gemacht hast, dann ist ja schon völlig klar, wie du so tickst mit deiner Kunst. Da bist du nicht irgendwie der abgeklärte, edgy Künstler, der dann sagt, ist mir alles egal. Ja, Erfolg, ich mach halt mal irgendwas. Ne? Es gibt Leute, die sind so. Es gibt ja verschiedene Künstlerpersönlichkeiten. Okay. Ich war halt nie so. Ich war immer mit einer gewissen Hingabe und Leidenschaft hinter meinem Zeug. Und wenn die Katrin zum Beispiel sagt, ja, ich habe das Ganze erst mal im Eigenverlag, dann bedeutet es, dass sie so überzeugt von dem, was sie da macht, dass das wirklich jemandem sonst noch taugen könnte. Und wenn es nur eine Person mehr wäre, außer ihr, dass es ihr so wichtig ist, das wirklich drucken zu lassen. Das heißt, da steckt auch ein gewisses Ego dahinter. Nicht im negativen Sinne, das ist völlig in Ordnung, weil so muss man manchmal funktionieren.
Ich glaube,
so.
du musst auch ein Werkzeug. Ja, du musst auch von dir schon auch eine Selbstüberzeugung halt, weil wenn du von dir selbst nicht überzeugt bist, glaube ich, dann kannst du erstmal keinen anderen überzeugen und zweitens mal hast du dann auch ein Problem, vor die Leute überhaupt zu treten, glaube ich, und zu sagen, schaut mal, das bin ich, das mache ich halt, ne? Das ist so eine Geschichte.
Ja, so macht ihr es ja wahrscheinlich auch. Also natürlich guckt ihr auf eure Klicks bei YouTube oder auf eure Listeners bei Spotify oder sowas. Aber ob da jetzt 30 steht oder 300 oder 3000, glaube ich, macht es für euch keinen großen Unterschied. Weil ihr macht es ja auch in erster Linie für euch. Und wenn dann das Feedback noch das ist, dass euch eine Person nur eine E-Mail schreibt und sagt, hey Nadine, hey Flo, das war eine geile Sendung, ich habe die beim Joggen gehört, das hat mir so viel Spaß gemacht. So what? Dann ist komplett alles erreicht.
Ja, und es ist auch immer so, dass was ich bei Social Media gemerkt habe, ist, dass unser Gehirn oft nicht dafür gemacht wurde, so mit Zahlen umzugehen. Weil ich meine, ich sage das auch ganz gerne mal, wow, wir haben jetzt 70 Likes oder auf bestes Beispiel Barbacolor Review, es sind über 120, glaube ich, über 120 haben sie das Video angeschaut. Und dann da sage ich mir selber auch immer, stell dir mal 120 Leute jetzt in einem Raum vor, die gerade dir zuhören. Das ist scheiß viel halt. Das sind echt viele Leute. Ne? Ja. Das muss keine Tausende von Klicks haben oder sowas, sondern es geht einfach nur darum, dass die Leute, die sich das anschauen, wirklich auch konsumieren, anschauen und dass du darauf auch vielleicht im besten Fall eine Reaktion drauf kriegst. Halt,
ne? So viele Zuschauer hatten wir bei unseren Gigs mit den Bands teilweise nicht.
Ja, das meine ich ja. Ne? Das ist es halt. Und das verstehe ich schon auch sehr gut.
Deswegen finde ich das auch mega wichtig, das immer noch zu schätzen, weil alles wächst. Ne, ihr werdet auch irgendwann mal 200, 300 Views haben. Das wird jetzt vielleicht nicht nächste Woche passieren, aber so, ihr seid ja hartnäckig. Und das ist das Allerwichtigste, hartnäckig zu sein mit seinem Zeug, die ganze Zeit weiterzumachen, weil es einen Bock macht. Und irgendwann mal werden dann auch mehr Leute darauf aufmerksam, weil das, was ihr macht, ist ja handwerklich sehr gut. Also ihr habt zum Beispiel einen guten Ton, ihr habt eine gute Abfolge von dem, was ihr was erzählt. Die Videos sind nicht zu lang, die Videos sind nicht zu kurz. Man kann die mal zwischendrin gucken und ich freue mich immer, wenn eins kommt. Ich finde das Vorschaubild, es sieht einfach alles professionell aus und da sieht man, dass ihr euch einfach Gedanken macht bei dem, was ihr tut. Und wie gesagt, irgendwann mal werden das mehr Leute sein, die sich das anschauen, aber am Ende zählt einfach nur das, was du sagst, dass es Leute erreicht, die darauf Bock haben. Und ich bin auch immer noch an jedem froh, der mich schon seit 10 Jahren irgendwie begleitet. Ne? Es gibt immer noch diese eine Person oder 3 oder 4 Personen, die seit dem ersten Tag, wo ich den ersten Cartoon irgendwo im Internet gepostet habe, immer alles liken und kommentieren und so, die ich noch nie persönlich getroffen habe, mit denen ich noch nie interagiert habe, aber ich sehe den Namen. Und ich sage, diese Person ist mir extrem wichtig. Und wie du sagst, die Zahlen... Ich bin ja so im Schatten vom Krieg und Freitag, Tobi, auch ein bisschen, so rein vom Erfolg her. Ich meine, der Typ hat fast 100.000 Instagram-Follower. Der ist natürlich, der startet mega durch, der gewinnt hier Preise ohne Ende. Natürlich wünsche ich mir das auch. Ich lüge ja niemand an, ich belüge mich vor allem nicht selber. Aber ich denke mir auch, allein der Weg von 0 zu 4.000 Follower, das waren die letzten 11 Jahre oder so, der war so geil. Ja. Das sind nicht viele im Vergleich zu anderen Cartoonisten oder Comic-Künstlern, Künstlerinnen. Aber ich habe es genossen und werde es auch weiterhin genießen. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen würde, wenn auf einmal so eine riesen Aufmerksamkeit. Dafür ist ja auch der Zug abgefahren. Wie viel zu alt dafür?
Ja, habe ich überhaupt keinen Körper mehr dafür, für so viel Aufmerksamkeit. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, gerade in der Künstlerszene, ist es ja auch so, wie ich durch Claudia Schmidt zum Beispiel kennengelernt habe, die hat ja Myr gemacht oder Dreamhunter, die hat das immer im Kickstarter gemacht. Ist Kickstarter für dich eine Option oder stehst du dem eher suspekt gegenüber, dass du sagst, Kickstarter ist für mich so eine Sache?
Nee, finde ich, ich finde es super, auch für jeden, der das macht und der sich damit auseinandersetzen will. Ich habe nur nicht die Zeit und Energie dafür, mich mit damit auseinanderzusetzen und vor allem da meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Weil wenn ich sowas schon starten würde, dann nicht nur, ey, gib mir Geld und am Schluss kommt irgendwann dieses Produkt raus, sondern dann würde ich das auch anfangen zu staffeln und würde sagen, wer so und so viel spendet, der kriegt das. Und das ist so viel Management, wo ich mir dann eher denke, ich versuche das eher durch so, ich mache zum Beispiel meine ganzen Jutebeutel und das ganze Merchandise, diesen Siebdruck mache ich ja selber. Also ich fahre ab und zu mal zu meinen Eltern in Schwarzwald und dann stelle ich mich da in die Werkstatt bei meinem Vater und dann mache ich dann wirklich, ich druck die halt selber. Ich habe ein Sieb, ich habe das Rakel und dann druck ich die Dinger. Das ist meine Form von, ich sag mal, Kickstarter. Das ist das, wo ich dann auch Spaß an der Herstellung von dem habe, wo mir am Schluss jemand irgendwie 8 Euro dafür gibt.
Ja. Du hast mal gesagt, das ist für dich so inneres Yoga, ne?
Ja, ich finde es schön, ich finde Drucken echt toll, also ich finde prinzipiell Druck, deswegen werde ich mir dann Nadine auch noch privat zu über Online-Printers schreiben, weil ich da so ein paar Fragen habe über Drucktechniken und so, weiß ja nicht, wie viel du dazu weißt.
Ein bisschen was,
ja. In deinem Bereich, wo du bist, wie viel du damit zu tun hast und so, aber ich bin da immer, ich finde es toll. Und selber zu drucken, also von, also quasi als Handwerk,
wenn dann mal,
das wisst ihr als Corona Cosplayer, das ist doch geil.
Wenn dann mal Corona vorbei ist, dann bist du gerne eingeladen dann auf unseren nächsten Gewerbetag in der Druckerei. Da kannst du dann vorbeikommen und kannst in die Druckmaschinen sogar reingehen und so. Das sind ja so riesige Dinger halt, ne? Da kann man reinlaufen.
Und,
in die
und dann werde ich bedruckt.
Ja, dann kannst du bedrucken lassen, genau.
Ja, das sage ich dir dann extra Bescheid. Dann kommst du mal
vorbei. Voll nett. Ja, mich würde es echt interessieren. Also ich finde es spannend. Ich habe auch in meiner Medien-AG letztens in der Schule haben wir Sticker drucken lassen. Weil ich den Kindern quasi erklären wollte, wie man von einem analogen, selbstgemalten Bild zu dem Produkt kommt, ich habe jetzt irgendwie 50 Sticker in der Hand.
Cool.
Die ich auf Straßenlaternen in Stuttgart verkleben kann oder so.
Genau.
Sehr gut. Ja, und sowas, deswegen, mich interessiert es auch total. Also Merchandise-Herstellung finde ich prinzipiell total interessant. Ich habe schon alles Mögliche gemacht. Ich habe schon Feuerzeuge machen lassen und so. Und natürlich alles selbst finanziert. Und am Schluss kommt man ja nicht auf irgendeinen Plus. Ne? Am Schluss kommt man, wenn alles gut geht, noch auf Null. Oh.
Ja, das ist das, warum wir Patreon gemacht haben, weil wir gesagt haben, du, ich zahle jeden Monat für Servergebühren und dieses, jenes zahle ich einfach privates
Podcast
Geld.
Podcast-Spreader irgendwie.
Und lass uns doch mal probieren, Patreon zu machen. Vielleicht haben wir Glück und wir sind am Ende einfach bei einer Nullsumme, ne? Dass die Leute, die uns da Geld geben, einfach das bezahlen, was wir eigentlich an Ausgaben hätten. Und so ist es halt, dass wir sagen, okay, das ist einfach eine Nullsache und wir können einfach unserem Hobby frönen, ohne dass wir uns
draufzahlen.
Ohne dass wir daran draufzahlen müssen, halt, genau, ja.
Wie erreichen wir euch denn bei Patreon?
Einfach nach Geekery Key suchen. Ja. Oder man geht halt auf unsere Webseite geekerykey.tv und da ist auch ein Link zu Patreon. Oder natürlich in der Videobeschreibung jetzt unter diesem Podcast auf YouTube.
Genau.
Da schreiben wir das auch immer rein.
Weil ich meine, die Zeiten, dass du mit YouTube zum Beispiel Geld verdienst, die sind schon lang vorbei.
Ja.
Mhm. Früher hast du sagen können, okay, wenn du 10.000 Abonnenten hattest, also ich rede von früher, rede ich jetzt mal von 2008 oder so, dass wenn du da 10.000 Abonnenten hattest, hättest du mit den Werbeeinnahmen so, keine Ahnung, 100 Euro im Monat gehabt oder so, oder 1.000 vielleicht sogar schon. Ich kann's nicht
man
genau
hat
sagen.
Immer gesagt, so pro 1.000 Klicks ein Euro oder so.
Das hat man jetzt vor 2 Jahren gesagt, genau. Ja. Und jetzt ist es halt tatsächlich so, jetzt du müsstest ein paar Millionen, also dass du wirklich davon leben könntest, dass du sagst, du hast hier ein Grundeinkommen, sage ich mal, von dem du leben könntest, bräuchtest du ab 1 Million Abonnenten aufwärts halt. Ne? Und da müssen die Klickzahlen ja auch stimmen, dass die Werbung, die Werbegelder da richtig funktionieren halt. Ne? Also YouTube Money, das ist,
kannst du
vergessen halt.
Naja, das kann ich voll verstehen. Was gibt's denn? Gibt's von euch irgendwelche Artikel? Gibt's Geekery Key T-Shirts? Gibt's?
Ja. Wir haben einen Shop auf Spreadshirt.
Ja.
Und mittlerweile auch auf Redbubble, weil ich mache ja immer Shirt-Motive.
Genau.
Und den findet man auch auf geekerykey.tv als Link. Genau. Und da gibt's Geekery Key Shirts und also mit unserem Logo und auch solche Sachen wie, ich habe zum Beispiel unsere Katze als 8-Bit Version gemacht, ja. Das so 8-Bit-Grafik, ja. Der Katzenlord oder der Toni, unser Mit-Podcaster, den gibt es auch als 8-Bit-Version.
Genau, 8-Bit-Toni.
Und was so Sprüche aus dem Podcast, die wir halt immer benutzen, so Hashtag ungeprüft oder sowas, irgendwie gibt es als T-Shirt-Motiv.
So wir haben noch ganz viele Ideen, die sich tatsächlich mal bis jetzt noch nicht umgesetzt haben, weil es halt ein Privatprojekt ist, ne? Wir verdienen damit kein Geld und deswegen sind auch manchmal Sachen einfach, die hinten anstehen und nicht so wichtig sind. Ja. Und auch dieser Shop zum Beispiel, wir hatten, das ist eigentlich auch so eine interessante Geschichte mit diesem Spreadshirt-Shop, den hatten wir schon, seitdem wir Geekerigi gemacht haben, hatten wir irgendwann mal gesagt so, hey, pass auf, da machen wir jetzt einfach mal einen Spreadshirt-Shop auf Krampf halt einfach, dass es das halt gibt. Und das haben wir total lang vergessen gehabt halt. Und dann letztes Jahr oder dieses Jahr?
Letztes Jahr.
Ja, im Jahreswechsel war halt dann irgendwann gesagt, du, wir haben doch schon seit Ewigkeiten diesen Spreadshirt-Shop, lass uns doch den mal befüllen, weil auch wenn wir da nichts verkaufen, aber wir haben halt wenigstens was. Ne? Mhm. Und wenn sich einer mal ein Shirt kauft, ja, mei, dann hat er sich ja ein Shirt gekauft, wir kriegen 4 € dafür oder so und dann ist die Sache gut. Ne? Und ja.
Ja, haben sich tatsächlich Leute Shirts gekauft.
Ja, ne? Also, tatsächlich, ja. Es geht immer mal wieder mal ein Shirt oder so. Und das ist auch eine coole Sache. Das ist auch so surreal eigentlich, wenn du im Nachhinein drüber nachdenkst, dass irgendwo in Deutschland jemand rumläuft mit einem Geekerigi-Shirt.
Mit deinem Motiv da drauf, genau. Ja. Und das total geil finde. Ja, aber es ist doch super. Also das, genau, wenn man das noch zu schätzen weiß, ist doch super geil.
Ja, klar.
Ja.
Ja. Bei dir ist so
krass. Ja, egal. Nee, ich habe doch das eine Motiv, da haben wir doch mal im Podcast, wollte doch der Toni irgendwie 16:9 oder sowas Format erklären und hat 19:1 gesagt. Und dann war das irgendwie so ein Running Gag in der Folge 19:1 und dann haben wir doch irgendwie uns dachte, das ist ja nur so ein Streifen und so, wo man dann wie so nur die Augen sieht. Und da habe ich ein Shirt-Motiv gemacht, wo man, da habe ich ein Foto von meinen Augen gemacht.
Richtig,
das ist nur so ein Streifen, wo man meine Augen sieht und drunter steht 19:1.
Ja.
Und es hat sich wirklich jemand gekauft und läuft jetzt damit mit meinen Augen auf dem Shirt.
19:1.
Ja.
Oh mein Gott, das war auch gut.
Ja.
Ja, man sollte eigentlich viel mehr aus den Running Gags aus dem Podcast Shirts machen, aber es ist halt auch, ne, wie es halt immer so ist.
Also ich sehe euch schon nächstes Jahr, wenn Comic-Cons wieder funktionieren oder 2022 oder wann auch immer, dann habt ihr auf jeden Fall euren eigenen Tisch. Mit eurem Zeug auch.
Schaut, bin ich ja zu faul dafür, da habe ich keinen Bock drauf.
Ich glaube nicht.
Ich bräuchte jemanden, der uns vermarktet, weil ich bin kein Vermarktungstyp in der Hinsicht. Also ich vermarkte uns ganz schlecht.
Wäre jetzt auch nicht so.
Es ist,
schade, weil ich habe dann gedacht, ich kann dann immer zu euch kommen und dich voll nerven. Und so gucken, ab welchem Zeitpunkt ist für dich sozialer Kontakt so stressig, dass du einfach, keine Ahnung, so verschmilzt, wie am Ende von Indiana Jones.
Genau.
Wenn sie die Bundeslade aufmachen, so.
Ja, genau. Nee, so schlimm ist es ja auch nicht, weil sonst würde ich ja auch nicht auf den Messen Interviewpartner suchen oder Interviews machen und sowas. Das interessiert mich schon. Mich interessieren nur nicht Menschenmassen halt. Aber ist auch geil, ne? Mich interessieren Menschenmassen nicht so auf Conventions auch gut. Also, Florian Fraunholz, ein komplettes Paradox in einem halt.
Voll der ambivalente Typ.
Es ist echt seltsam, weil ich fahre voll drauf ab auf solche Interviewgeschichten und sowas. Finde ich total geil. Also über andere Menschen was zu erfahren. Und du machst es ja auch sehr schlau. Du erfährst ja auch sehr viel über uns, weil du auch sehr intelligente Gegenfragen stellst. Und das ist halt ein tolles Spiel halt. Das funktioniert sehr gut.
Sind wir die Foxcats, die leiern es einem immer raus.
Die leiern es einem raus, genau. Das ist schon sehr geil halt. Aber sowas gefällt mir schon gut. Und vor allem halt dann auch immer so... wo ich halt Wert drauf lege oder was ich halt wichtig finde, ist, ich will einfach auch bei den Leuten Fragen stellen, die Leute erstmal gut dastehen lassen und vor allem auch natürlich und Fragen stellen, die nicht jeder stellt. Weil wenn du, wie du schon sagst, du hast Barbakulo rausgebracht oder Last Agentur, du hast 15 Interviews und in jedem Interview hast dieselben Fragen gefühlt halt. Ne? Ich meine, das ist irgendwann auch mal der Abfuck irgendwie.
Und ja, finde ich auch. Aber mit diesem Habitus, um noch weiter in die Tiefenpsychologie zu gehen und noch bevor mein Akku hier vom MacBook leer ist, würde ich euch direkt mal fragen, also ich meine, du hast es ja jetzt schon mehrmals erwähnt während unserem Gespräch, euch macht diese Ich bleib zu Hause Zwang oder Ethos oder diese Situation, ja, so wie wir sie gerade haben, nicht so viel aus, oder?
Das ist bei uns ganz seltsam. Wir hatten auch im Podcast schon mal drüber, den du natürlich nicht gehört hast, weil du keine Zeit hast, wie du schon sagtest, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass sich bei uns eigentlich gar nicht viel geändert hat.
Wir gehen nicht raus.
Wir gehen wenig raus, tatsächlich. Gehen wir natürlich, was mir abgeht, ist Kino ein bisschen.
Fitnessstudio
und Essen gehen, weil wir gehen unheimlich gerne mal essen. Also jetzt Gott, das hört sich jetzt an, als würden wir immer essen gehen, aber ab und zu habe ich halt einfach mal Bock, essen zu gehen. Und das sind halt so Sachen, die gehen halt gerade nicht, aber damit komme ich klar. Und bei mir hat sich halt arbeitstechnisch nichts verändert, weil ich gehe genauso normal in die Arbeit wie vorher auch. Da hat sie nichts getan. Und wir haben halt, wie halt bei uns der komplette Lockdown war, wie du nur mit, wenn du wichtige Gründe hast, raus durftest, hatten wir in Bayern ja am Anfang. War bei uns jetzt auch nicht so wild, weil wir wohnen am Land. Wir können halt rausgehen und da drüben ist der Wald.
Ja.
Und wir haben einen Garten ums Haus rum und dann habe ich zu Nadine irgendwann auch gesagt, wir haben Balkon, wir haben Garten, wir haben alles da. Und dann habe ich zu Nadine irgendwie auch so gesagt, jetzt stell dir mal vor, du wohnst mitten in Berlin in so einem 12 Hochhaus, Quadratmeter
ohne Balkon
Ding und darfst jetzt nicht raus.
Ja.
Das macht mich auch verrückt. Und das sind so Sachen, da verstehe ich die Leute auch, dass die irgendwann mal abdrehen halt.
Ja.
Aber bei uns war es tatsächlich jetzt nicht schlimm, ne?
Wirklich, ne. Und also das Einzige, was mir halt wirklich jetzt abgeht, ist einfach die Comic-Con, weil ich habe jetzt so in dem Jahr, also seit letztes Jahr habe ich ja diesen den Deadpool gemacht und da habe ich so viele Leute kennengelernt, also auf der Comic-Con und auch danach noch über Instagram und so, und da ist so eine richtige kleine Family jetzt entstanden halt, und die hätte ich natürlich alle wahnsinnig gern jetzt gesehen auf der Comic-Con und hätte die mal umarmt und so, und das geht mir schon ab. Ne? Aber
Ist auch bei dir bestimmt so, oder? Dass die Cons und sowas, ich meine, du gehst ja da nicht nur hin, um schön auszusehen, sondern du willst ja da bestimmt auch was verkaufen auf den Cons und sowas. Und ich denke, da geht auch ein bisschen Kohle flöten, oder?
Auf jeden Fall. Allein, weil ich das in den letzten paar Jahren immer mehr etabliert habe, so. Dass ich da einfach immer auch was dafür extra herstelle für die Con. Das war ja, der Barbarcolor war ja im Prinzip erstmal auch eine Idee für Comic-Cons, damit ich da eine Geschichte mit einem Titelhelden und sowas habe und auch ein bisschen so ein typisches Comic-Thema auch bediene. Für Leute wie euch, die in der Fantasy-Szene zu Hause sind und so. Dass ich da irgendwie sowas habe. Ja, hier, guck mal, der ist so wie das, was ihr mögt. So. Ja. Der hat auch ein Schwert.
Power-Schwert. Ich habe jetzt immer, ich spiele ja gerade wieder World of Warcraft und da gibt es halt so eine, sag ich mal, eine Questlinie, wo du halt so ein Schwert hast und da halt immer so Runen sammelst und am Ende musst du halt immer die Rune ermächtigen und dann kommt halt immer so eine kleine Zwischensequenz, wo dann der Charakter so dasteht und das Schwert so hoch hält. Und dann muss ich jedes Mal dran denken, mein Powerschwert, juhu.
Du darfst es bloß in den Bach schmeißen.
Ja, genau.
Ja, das verliert er halt oft, der alte Trottel. Ja. Aber das war so immer meine Grundidee bei der Comic-Con, dass ich halt immer dann auch was dabei habe und so, und dass die Leute Grund haben, auch bei mir am Tisch vorbeizugucken, nämlich immer dieses, ah ja, geil, ich wollte den neuen Barbarcolor oder keine Ahnung und das und mal wieder ein bisschen mit dir quatschen oder mir eine Signatur oder sowas abholen, und dafür war es immer toll. Und wie ihr es ja auch schon oft gesagt habt jetzt im Gespräch, man hat direkten Kontakt zu zum Beispiel, also ihr habt von einem 12-Jährigen erzählt, der euren Podcast hört oder der euch schon angesprochen hat.
Er kann auch 14 gewesen sein, ich weiß nicht mehr. Er war halt einfach nur so klein, weißt du das?
Ach so. Ja, aber sowas ist halt voll geil, weißt du, wenn du irgendwelche Kids hast, die herkommen und die dann selber irgendwie sagen, ja, ich zeichne halt, ich kann auch nicht so gut zeichnen, so wie du. Aber soll ich das so weitermachen? Ich habe hier was dabei. Finde ich so geil. Dann denke ich, das ist eigentlich, ja klar, Alter.
Und hebt das
alles auf.
In Stuttgart gibt es doch immer diese Künstler-Alley da, ne? Diese Künstler-Alley.
Da bin ich immer, ja.
Künstler.
Artist-Alley.
Ja, der Artist-Alley, da ist auch die Sarah Burini und
genau.
Na, wie ihr Althalle heißt, ne, da draußen. Und ich fand's geil, dass ich habe das erste Mal gemacht, dass ich dieses Tarot-Karten-Set, da gab es von jedem Künstler oder von. Also wie viele Karten? Oh Gott, ich erzähle wieder eine Scheiße, ey. Aus wie vielen Karten besteht das?
22.
22 Künstler, jeder hat eine Tarotkarte gemacht und Ziel und Zweck war es, du gehst zu den verschiedenen Künstlern und sammelst von diesen Künstlern die Karten ein halt, und dann hast du am Ende ein komplettes Tarotkartenset. Finde ich super, super geile Sache. Mhm. Und da war auch ein Künstler, der hat mir sein Zeug gezeigt und so und war sich irgendwie auch so unsicher. Er wusste nicht, ist das gut, ist das schlecht? Und habe ich zu ihm gesagt, Alter, du stehst hier mit deinem eigenen Stand. Hast richtig schöne, geile Zeichnungen am Start. Geh doch einfach mal zum Verlag, zeig dem das oder red mit irgendjemandem, der. Ich bin kein Fachmann halt. Ich kann dir nur sagen, mir gefällt es halt.
Ja, und ich habe schon viele Comics gelesen.
Und ich habe schon viele Comics gelesen und das finde ich echt gut. Und weißt du, dann macht man den Leuten halt auch irgendwie mal Mut oder sowas, und das finde ich halt total geil auf solchen Messen. Und das fehlt mir schon auch irgendwie.
Ja, also das ist halt das, auch dieser Kontakt, dieses Also ich habe es zu meiner Freundin letztens gesagt, das wäre ja letztes Wochenende gewesen, die Comic-Con. Ja. Und ich wusste halt freitagabends so scheiße, das wäre jetzt eigentlich der Tag gewesen, wo ich mein Auto volllad mit, wie gesagt, viel zu viel Zeug und dann dahin fahre, um am nächsten Tag dann locker schön mit der S-Bahn hinzufahren. und da das Zeug aufbaue ja. Und diese Ruhe vor dem Sturm in dieser Messehalle finde ich so affengeil. Ich liebe es dann oben noch zu stehen und jeder macht gerade irgendwas, der baut seinen DVD-Stand auf und der baut hier irgendwie, stellt da seine Comics hin und die testet ihr Cosplay und alles, was da halt so zusammenkommt. Und für mich war Comic-Con sowieso eine krasse Offenbarung, als ich das erste Mal auf einer war, wo ich echt gedacht habe, krass, das ist wie ein großer Schulhof, bei dem jeder so sein kann, wie er will. Weißt du, ihr kriegt niemand aufs Maul dafür, dass er irgendeinen uncoolen Fable für Pokémon hat oder keine Ahnung was so. Hier ist es egal, hier sind alle so. Hier hat jeder sein seltsame, komische Interesse für Elfen oder für Cyborgs.
Da feiert man das halt auch noch, dass es so viele verschiedene Sachen gibt. Und man feiert es halt da auch, dass es so viele verschiedene Sachen gibt halt, ne?
Und mega, und wie viel Mühe sich die Leute da halt auch immer geben. Das, also gerade mit so Cosplay und laufen die da durch und machen da eine komplette Show. Das war für mich komplett eine ganz neue Welt. Das ist ja überhaupt nicht mein Universum. Okay. Ihr seid da mit dem Mittelalter-Fable noch ein bisschen näher dran. Ihr kennt es halt schon so. Also ich kenne sowas vom Mittelalter-Markt Näslinger oder so. Dass man sich auf einmal hier so LARP-mäßig unterhält und irgendwelche Dukaten hin und her gibt und dann der Lautenspieler noch dasteht und irgendwie so seltsam eingestaubten, ursprünglichen Duktus spricht und so. Das war für mich dann immer so ein bisschen okay, wir sind ein bisschen bescheuert. Aber dann auf so einer Comic-Con, wenn da wirklich so alles zusammenkommt, das ist so geil.
Das ist geil.
Ja, und ich fand das Coole immer, du kannst jeden einfach anquatschen, so als weißt, weil alle haben ja irgendwie dasselbe Interesse mehr oder weniger oder so, sind auf demselben Nenner und begeistern sich für die gleichen Sachen und du hast einfach das Gefühl, du kannst mit jedem reden halt, ne? Einfach so, was du sonst draußen nie machen würdest, nie zu jemand einfach hingehen.
Du nimmst auch eine ganz andere Energie auf und mit von so einer Con, wo du noch tagelang von zehren kannst irgendwie.
War da eine ganze Woche.
Ich auch. Man ist da ganz anders drauf irgendwie.
Ja, für mich war es halt eh krass mit dem Deadpool-Cosplay, da sind ja die Leute so krass drauf abgegangen mit diesen Babybeinchen von Deadpool und das fanden die so geil und viele haben es auch gar nicht kapiert oder so, wie es funktioniert und Cosplay, haben da überlegt. Und das war für mich das Geilste, immer zu sehen, die kommen, schauen ganz normal, sehen mich, fangen das Lachen an halt, ne? Und sind und flippen voll aus, sind begeistert, wollen Foto und so. Und das war für mich das Geilste halt einfach, die Leute da so zu begeistern halt, ne? Und ich war da echt noch die ganze Woche irgendwie high davon. Das war wie high, wirklich.
Ja, so geht's mir da auch.
Aber so stell ich mir vor.
Vor allem immer noch, also bei so vielen Comic-Cons und trotzdem ist man dann immer so, wie du sagst, so wir Folge 7 und man hat immer was Neues erlebt und man fühlt sich halt auf solchen Veranstaltungen extrem verstanden. Das ist so wie früher, ich komme ja auch vom Land und auf einmal triffst du irgendwie, bist irgendwie in der Stadt unterwegs und dann triffst du jemanden, der irgendein Interesse von dir teilt für irgendwas total Spezielles, wo du bisher immer alleine warst damit. Du bist irgendwie dafür verlacht worden, keine Ahnung, und auf einmal triffst du jemanden und der sagt, ja, ich finde die Band auch total geil. Und du sagst, echt? Jetzt ernst? Oh, krass, es gibt jemanden, der so ist wie ich. Und wo warst du die ganze Zeit? Und so war das für mich auch mal, ich bin in Dortmund auf der Comic-Con mal zu so einem riesen DVD-Stand hingegangen, die nur so 18er Uncut Horror- und Actionfilme hatten. Das ist total mein Ding. Und ich bin halt so hergegangen und ich hatte so einen total super speziellen Wunsch. Und der Typ kommt mich an und meint, ja, das ist so ein super Film. Und dann dreht er sich so rum und dann drückt er mir das so in die Hand. So ein Film, nach dem ich schon seit 10 Jahren suche. Wo ich dann irgendwie krass, der weiß, was ich meine, der kennt es sogar und der hat es auch noch. Und dann macht er mir noch einen geilen Preis dafür. Und das war so ein Moment, wo ich so weggelaufen bin und gedacht habe, wow, also mit keiner Person jetzt gerade in diesem Moment hätte ich dieses so teilen können wie mit dem, weil der auch das so nachvollziehen konnte, warum ich das suche. Und der wusste, das ist sehr rar. Und der wusste, ich habe gerade auch was total Cooles gesucht irgendwie.
Ja. Geil.
Das ist schon geil. Ja, so geht es mir momentan immer, wenn ich so manche Leute, wenn ich mich mit manchen Leuten unterhalte und dann so aus der Kindheit, wenn sie so ihre Geschichten erzählen, welche Actionfiguren sie so hatten. Und da denke ich immer, ich war einfach so ein Kind, das einfach manche Sachen halt nicht hatte oder dann doch hatte und sowas. Und dann erzählt er, ja, und dann hatte ich hier von den Ninja Turtles oder He-Man Masters of the Universe, da hatte ich die Figur und der Stinkor, der hat so gestunken und der Moseman, der hat auch so gestunken. Und dann sag ich zu dem, Alter, genau so war es halt, so war es, das war cool. Ah, herrlich. Das sind Momente, ja. Das ist schön.
Naja, ja, und irgendwie, je älter man wird, desto krasser wird's, gell? Desto krass krallt man sich auch so ein bisschen daran fest und desto besser wird auch das Gefühl, finde ich, wenn man dann wieder was entdeckt, so was aus der eigenen Kindheit oder Jugend. Und so geht's mir auch. Also das also gar nicht negativ. Ich finde es total schön. Also ich bin auch totaler Retro-Fan, also von so 80er-Zeug, Zeug aus meiner Kindheit, aus eurer Kindheit auch. Und wenn man sich dann gerade in so Runden, wenn man dann so zusammenhockt, keine Ahnung, nach dem 15. Kitzmann-Bier und dann kommt man von einem Thema ins nächste und dann genau das, was du gerade sagst, oh, hattest du hier das und das oder die und die Hörspielfolge von Airwolf, die war total geil und dann befruchtet man sich auch so ein bisschen.
Gute drei Gefühl. Fragezeichen. Die drei Fragezeichen habe ich früher immer gehört von meiner Schwester noch auf Vinylplatte. Völlig irre halt. Und drei Fragezeichen, der grüne Geist, das habe ich früher als Kind total Angst gehabt, obwohl die Folge halt überhaupt nicht schlimm war im Endeffekt. Aber das sind also Sachen, da fallen dir dann beim Erzählen, fallen dir dann auf einmal auch so Sachen ein, ne? Oder das ist so, oh, wie konnte ich das nur vergessen? Das war doch total geil.
Ich habe immer Bibi Blocksberg gehört.
Ich auch. Und Benjamin.
Habe ich auch. Ja.
Auf ihrem Besen Kartoffelbrei.
Genau.
Mega.
Und der Boris Blocksberg.
Boris Blocksberg, der einfach rausgeschrieben wurde.
Den haben sie einfach rausgeschrieben nach 5 Folgen oder so.
Das ist in der Entzugsklinik gelandet.
Gott, wo war das?
Ich glaube, bleib fest und flauschig.
Fest und flauschig war es, ja.
Irgendwann mal drüber spekuliert, ob der im Entzug gelandet ist oder so.
Keine Ahnung. Haben sie einfach rausgeschrieben. Ja. Alter. Wie krass einfach. Boris Blocksberg. Ja, scheiße was.
Hast du eigentlich noch Zeit oder musst du weg?
Musst du weg.
Jetzt sollte ich los und zwar das tatsächlich mit meinem Akku zu tun und mit meinem Hund. Okay.
No problemo. Ja, eben, klar. Mit dem Hund. André, vielen lieben Dank, dass du so viel Zeit
mitgebracht
hast. Und war eine ganz tolle Runde. Ich lasse jetzt noch das Phrasenschwein raus mit Sprüchen, die du nicht magst. Und zwar, das war reines Podcast Gold.
Oh, ja.
Auf jeden Fall.
Toll.
Und das ist toll, gell? Das war auf jeden Fall Podcast Gold. Und wenn diese Folge ins Internet geht, dann schalten wir dann ab. Ach, schön.
Okay.
Das sind Wörter, die mag er nicht so.
Ach so.
Ja, deswegen gehen jetzt 10 Euro ins Phrasenschwein.
Kommt jetzt hier die Monkey Island Melodie oder
ja, nicht? Kommt jetzt schon, die könnte jetzt schon laufen, Und
die läuft schon. Ja, dann möchte ich noch kurz sagen, ich finde, ihr kämpft wie dumme Bauern.
Aha. Sehr dir. Gut, du kämpfst wie eine Kuh.
Genau, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Okay, dann würde ich sagen, das war's von uns. Vielen Dank an alle Zuhörer. Ihr seid die geilsten da draußen. Schöne Grüße nochmal an alle. Die letzten Worte gehen an den Gast.
Ja, danke fürs Zuhören, danke für die Einladung, Nadine und Flo. Ich wünsche mir, dass Geekeriki immer mehr Aufmerksamkeit kriegt in den nächsten anderthalb Jahren. Ich habe nämlich auf euch gesetzt, in der Wettbörse habe ich gesagt, Geekeriki kriegt YouTube-Klicks und Online-Listener bei Spotify, weiß ich was, ohne Ende, Podcast-Listener wollte ich sagen. Deswegen, ihr müsst mich, wie soll ich sagen, bestätigen.
Okay. Alles klar, bei uns steht jetzt auch das Telefon. Also, ciao, ciao.
Bleibt gesund.
Haut da rein.